Zwei Brüder, ein Fußball-Podcast von Malte und Timo Asmussen. So, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Fußball-Podcast Lieber Bros, zwei Brüder, ein Podcast. Heute ist der 14.02. und der Bundesligaspieltag ist nahezu beendet. Es fehlen noch die Bayern, die morgen gegen Arminia Bielefeld noch den letzten Aufgalopp des Spieltages zu absolvieren haben. Aber es gibt eine, ja, langweilige, einen langweiligen Spieltag zu kommentieren. Nein, Spaß beiseite. Wir haben heute drei Themen mitgenommen. Ihr kennt das schon aus der letzten Sendung. Allerdings habe ich auch noch ein halbes Thema dazu, gleich zu Beginn, mit an Bord, worüber wir uns ganz kurz unterhalten sollten. Uns heißt, ja, ich bin ja hier nicht alleine. Wir heißen ja lieber Bros, also zwei Brüder. Und deswegen ist Timo heute auch an Bord. Hi, Timo.
Moin, moin aus Flensburg. Und ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Valentinstag, Malte.
Danke. Der Ehrentag aller Singles, ja.
Bist du ja, gut durch Dank. Den Tag gekommen?
Ja, überraschenderweise auch sehr alleine.
Das ist auch vielleicht manchmal gar nicht so unschön.
Naja, gut, das sagt dann wohl der Familienvater in dir, ne?
Das ist jetzt ja eine haltlose Unterstellung, das Gegendarstellung.
So, ja, einige Hörer hatten ja schon angemerkt, dass wir in unserer ersten Folge etwas zu harmonisch waren, deswegen versuchen wir uns jetzt ein bisschen mehr zu piesacken. Ja. Bei den Themen, die ich heute mitgebracht habe, gibt es vielleicht vereinzeltes Konfliktpotenzial, das werden wir gleich mal sehen. Mitgebracht haben wir heute das Thema Dortmund. Du als Dortmund-Fan wirst von mir gleich, ja, ich will sagen, gelöchert werden, Oha. Wie du die sportliche Situation des BVB einschätzt.
Ich glaube, ich muss und, weg.
Ja, noch hast du Chance. Wenn ich gleich nichts mehr in Skype sehe, dann hast du uns wohl verlassen. Dann wollen wir noch ganz kurz über die Champions League Achtelfinalpartien der deutschen Mannschaften sprechen. Vor allen Dingen über die, oder von, nein, Pups. Es soll dabei vor allen Dingen um die Spiele gehen, die in dieser Woche stattfinden. Da steht das Duell Leipzig gegen Liverpool an und dein BVB wird am Mittwoch, soweit ich das richtig sehe, in Sevilla in Spanien spielen.
Mein BVB.
Und zu guter Letzt wollen wir dann uns natürlich wie auch in der letzten Folge einmal kurz um Holstein Kiel kümmern, wie da die Lage ist. Gab einen ja, ziemlichen Duselsieg am Freitagabend und da wollen wir dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen. Ich hatte ja gesagt, ich habe heute noch ein halbes Thema mitgenommen, das wir recht schnell vielleicht einmal besprechen sollten, der Aktualität halber, und zwar das Thema Impfung für Bundesligaspieler. Da gab es einen Vorschlag von Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, dass man drüber nachdenken soll, die Bundesligaspieler als Impfvorbilder sozusagen zu nutzen und in der Reihe etwas sich sozusagen an den ja, jetzigen Impfplänen vorbeizudrängeln. Mal pauschal gefragt, wie findest du diesen Vorschlag?
Ich fange mal an mit, wie Otto Rehhagel. Ich dachte, wir reden über Fußball. ich sage ja einigen Leuten immer, mit denen ich täglich zu tun habe, dass es keine dummen Fragen gibt, aber es gibt sehr wohl dumme Aussagen und diese Aussage kategorisiere ich mal in nicht so schlau. Ich weiß nicht, ob wir momentan über eine Impfweigerung sprechen möchten, wenn wir an Impfstoff momentan noch sehr knapp sind. Ja, ich weiß auch nicht mehr den Kontext, in dem Karl Rummenigge das gesagt hat. Also muss ja ein Interview gewesen sein, Print wahrscheinlich. Das heißt, es wird auch redigiert. Manchmal würde man sich doch wünschen, dass der ein oder andere Funktionär sich, so wie Politik sich ja eher selten in Sportpolitik einmischt, es sei denn, es ist das Innenministerium oder es geht um Corona-Maßnahmen. Aber ich habe auch noch nie irgendwie Bosbach fordern hören, dass der FC Bayern dies oder das tun soll. Deswegen, Ich konnte damit ganz wenig anfangen und das ist gut, dass wir das auch nur als halbes Thema haben. Ich hätte auch am liebsten zum Anfang gleich gesagt, you're dismissed oder you're next. Das ist, ich finde es, ja, ist für mich aus meiner Position, das haben die Hörerinnen ja schon gehört, ich bin ja nun alles andere als ein Bayern-Fan. Gleichwohl ich natürlich für die, also der Aki Watzke in mir hat dann immer Respekt und Anerkennung und es haben sich alles erarbeitet, aber ich finde, zu einigen Themen muss man, mir fehlt, also ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr zerfaser, aber mir fehlt bei einigen Themen einfach mal der Satz, da möchte ich nichts zu sagen oder kein Kommentar.
Ja, man kann schon sagen, dass die Mikros nicht ausgeschlagen werden, wenn sie vor Bayern-Funktionären stehen oder ja, aufgestellt sind. Und
auch ich als Bayern-Fan muss sagen, finde diesen Vorschlag reichlich untauglich und auch in der jetzigen Situation, ob der ja, Lage der Impfstoffe oder des Impfstoffes, nein, der Impfstoffe, es sind ja mehrere, auch total unangebracht und ja, ziemlich maßlos. Zwei Sachen, die ich dazu noch einmal so als Zitat mitgebracht habe, ganz lustig, die Zeit hat ja immer so eine, Zeit.de, so eine Bundesliga-Spieltagsvorschau, und da haben sie schön den Spruch abgewandelt, das gute Bayern-Lied kennt man ja, ein Schuss, ein Tor, die Bayern, ein Schuss, ein Pieks, die Bayern, fand ich durchaus schon einigermaßen lustig, und ich finde, zu dem Thema hat Leonardo Bittencourt tatsächlich da den Nagel auf den Kopf getroffen, der gesagt hat, wir sind schon privilegiert genug, dass wir spielen dürfen, da stelle ich mich doch nicht hin und sage, ich möchte geimpft werden. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr vernünftige Haltung, die der Bremer da ausgedrückt hat. Und dann können wir das Thema, glaube ich, auch vorerst mal ad acta legen.
Aber wir sollten aber schon auch festhalten, wenn Leonardo Bittencourt mal den Nagel auf den Kopf trifft, dann muss man das auch wirklich betonen. Das passiert ja jetzt nicht so häufig.
Sagen wir so, mich hat seine Aussage und in der Deutlichkeit auch tatsächlich überrascht. Er war jetzt für mich auch nicht so einer der Spieler, der da so mit persönlicher Meinung so voranschreitet. Aber in dem Moment hat er meiner Meinung nach ziemlich das Richtige gesagt.
Ja.
Gut, dann kommen wir tatsächlich, und ich hoffe, du freust dich ein bisschen, na, du leidest wahrscheinlich schon
ein
bisschen.
Wie ein Schnitzel, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, hau raus.
Ja, das Thema Dortmund. Mit dem Spiel gestern wird sich, ich nenne jetzt mal das große Wort, Krise nehme ich mal in den Mund, wird sich die Krise jetzt nicht unbedingt gedreht haben oder der Wind in Dortmund nicht gedreht haben aus der Krise raus. Das ist schon eine komische Saison dieses Jahr. Also ich versuche mit diesem Thema jetzt auch ein bisschen die Tagesaktualität einzufangen. Aber ich will da auch ein bisschen auf den BVB so in der Rückschau der letzten 5, 6 Jahre seit dem Weggang von Klopp sprechen. Und zur Aktualität, das gestrige Spiel, deine Meinung dazu?
Ambivalent.
Ist das nicht der Trainer von Unterhaching?
Ja, richtig. Ambivalent, früher großer Stürmer bei Gladbach. Dementsprechend hat er sich jetzt in die erste Liga getraut.
Ja.
Ich habe nicht so viel, man bekommt momentan ja nicht so viel mit, weil man selber auch durch das Dahinplätschern ohne Fans auch manchmal, also ich schaue es manchmal ohne Ton, muss ich ehrlicherweise sagen. Fangen wir mal mit dem Guten an. Also Sancho hat ein Tor geschossen und Haaland hat auch ein Tor geschossen. Ansonsten habe ich von den üblichen Verdächtigen nicht so viel gesehen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu persönlich attackiere. Aber ich muss mir wirklich, also ich habe gestern einen Satz gesagt, den ich hier nicht wiederholen werde, aber ich finde Julian Brandts Körpersprache, also wenn man schon über Reus Körpersprache in der Vergangenheit gemosert nicht. Ich war schon bei Özil nämlich im Kopf, deswegen kam gemosert raus. Bitte keine Zuschriften.
Nicht bös gemeint.
Genau, war nicht bös gemeint, sondern ging schon um Körpersprache Özil. Wenn das schon kritisch ist und man sich dann Julian Brandt anschaut, das ist für mich, ich muss aufpassen, es soll ja hier kein Rant werden, ne? Aber es ist schon anstrengend zu schauen, weil man einfach das, also ich selber, wenn man selber halt auch mal gespielt hat und selber auch noch freizeitmäßig natürlich sich auch mal in einem Setting befindet, in dem man einen hohen Rückstand hat und dann vielleicht sich auch mal gehen lassen und sagt, komm, es ist doch jetzt furz egal. Aber ich habe es hier mit einem bezahlten Profi zu tun, der jetzt auch nicht mehr, also Entschuldigung, der ist auch nicht mehr jung, der ist auch nicht mehr, also ich finde das Wort talentiert ist mittlerweile ein Schimpfwort bei ihm. Ich sehe davon viel zu wenig und das ist auch nicht so, dass es dass das ein Neuzugang ist, sondern auch erst seit anderthalb Jahren in diesem Verein und die Spielweise hat sich jetzt ja nicht, und es gab ja nicht 6 Trainer in der Zeit, sondern es gab 2 Trainer. Ein Trainer mit Favre, jetzt haben wir schon den ersten Mal den Namen ausgesprochen, im Vorgespräch hatten wir schon angedeutet, dass es heute auch mal um Favre geht, der nicht unbedingt auf ihn gesetzt hat, das muss man ehrlicherweise auch zugeben, aber der ihm trotzdem ja auch Freiheit gegeben hat, der auch ihn bei Einwechslung mal auf dem Weg mitgegeben hat, Zitat Brandt, kannst machen, was du willst, also spiel, wo du willst, such dir deine Position aus sozusagen. Das heißt für mich so auf Taktik, hieße das, beweg dich zwischen den Ketten, versuch flexibel und variabel zu sein, so und so weiter. Es kommen Sicherheitspässe nach hinten, es kommen, wenn es Offensivpässe sind, aber dazu kann ich auch vielleicht ein bisschen Ursachenforschung machen, die Offensivpässe sind eine Frechheit. Aber Natürlich hat das auch alles Ursache und Wirkung miteinander zu tun. Natürlich ist Brandt ja momentan nicht mit besonderem Selbstvertrauen gesegnet, obwohl er nun auch wirklich vor ein paar Wochen in Leverkusen selber ein gutes Spiel gemacht hat. Das darf man auch nicht von der Hand weisen. Aber mir ist das einfach zu wenig. Und
Darf ich da gleich mal eine Zwischenfrage stellen?
Immer. Ich bin ja auch nicht der Anwalt des BVB, aber es ist natürlich so, dass man als Fan, das große Wort Leiden ist auch wirklich zu groß, aber es ist schon so, dass man zusehends genervt wird davon und dass einen das anstrengt und dann auch die Toleranz für Fehler schwindet.
Ist er die größte Transferenttäuschung der letzten 5, vielleicht sogar 10 Jahre?
Nö. Nö, da gab es noch andere, aber ich will jetzt auch gar nicht die Namen durchgehen, bei denen man noch enttäuschter war. Wir müssen, du sagtest ja, wir wollen über die letzten 5 bis 6 Jahre reden. Wir haken jetzt mal das Spiel ab. Ich finde, dass vor dem 1-1 von der TSG ein klares Foul nicht gepfiffen wird. Und ich will keine Wahr-Generaldebatte und keinen Kahlschlag des Ganzen machen, aber ich verstehe, dass er nicht eingreifen, also ich verstehe auf der Sachebene, warum er dort nicht eingreifen darf. Kein Foul im Strafraum, keine rote Karte, die man geben muss oder die dann zwingend ist. Und dementsprechend einfach ein Fehler, der passiert, der aber meiner Meinung nach bei der Sicht, die Schiedsrichter Dankert hatte, das darf man nicht übersehen. Ich meine, wenn der Büffel Haaland umfällt, dann passiert, also dann ist meistens auch irgendwas. Klar, darauf darf man sich als Referee nie verlassen, aber das für mich ist das eine glasklare Fehlentscheidung. Von denen hatten wir in den letzten Wochen weniger glasklare und da hat der Videoassistent eingegriffen, weil er eingreifen konnte und durfte. Vielleicht ist das ein Präzedenzfall für eine Änderung der Richtlinienkompetenzen. Für mich wäre es auf jeden Fall nötig. Was wir letzte Woche, glaube ich, schon angedeutet haben und was sich in Woche für Woche momentan bewahrheitet, ist, der BVB hat ein Torwartproblem, sondergleichen. Da kann man mir auch, also Kalle Riedler hat heute im Doppelpass erzählt, dass er noch den einen oder anderen Schuss noch gehalten hat oder habe, muss man ja sagen. Ja, aber das alte Problem ist, dass die guten Taten eines Torwarts keine schlechten also das wird dann durch nicht aufgefangen. Wenn man dann für mich ist es ein katastrophaler Fehler, den er dort macht beim 1-2. Weil er aber auch genau die gleichen Schwächen wie Bürki hat, weil er auch genau der gleiche Torwarttyp ist wie Bürki. Auf der Linie recht stark, solide bis gut, in einigen 1-zu-1-Situationen sogar richtig gut. Beim Herauskommen viel zu zögerlich, viel zu passiv. Manuel Neuer fängt das Ding am 5-Meter-Raum ab. Und das nicht nur Manuel Neuer. Ich würde sogar wetten, von den erfahreneren Keepern machen das einige. Ich habe heute von Jan Sommer die ein oder andere Parade. Ich habe nicht viel gesehen vom Wolfsburg-Gladbach-Spiel gesehen. Ich habe nicht viel gesehen und nochmal gesehen gesagt, auch sehr schön. Aber das ist für mich ein Rückhalt. Auch Jan Sommer hat mal seine Aussätze, aber die kosten meist keine Punkte. Und das ist wirklich die Tragik des Ganzen. Entschuldigung.
Es ist ganz schwierig, bei dir mal einzugrätschen, deswegen versuche ich es jetzt einfach mal. Also
Berufskrankheit.
Ich verstehe, dass du das auch als Torwartproblem ausmachst und ich glaube, dass der BVB auf der Torwartposition durchaus Handlungsbedarf hat und zwar eigentlich auch bei beiden Torhütern, also auf der Position des Ersatztorwarts wie auch des Stammtorwarts. Das reicht wahrscheinlich nicht für höhere Ziele, da muss man sich halt nur die Leistung auch von beiden und eben auch Bürki, als er gespielt hat, muss man sich dann halt einfach auch so angucken, wie sie sind. Und das ist sicherlich Bundesliga-Durchschnitt, aber nicht mehr.
Ja, und du sagst es ja schon, es ist ja auch rein von der Vertragssituation, es ist ja eine Handlungs-, also da gibt es alternativlos, hast du letzte Woche gesagt, das fand ich schön, dass du gesagt hast, das ist ein Begriff, den du nicht magst. Aber ich glaube, man ist ja qua Vertragslaufzeit bei Hits sowieso zum Handeln gezwungen. Denn der Vertrag läuft im Sommer aus. Könnte mich gerne steinigen, wenn das nicht stimmt, aber ich meine, dass das so ist. Und dementsprechend bist du zum Handeln gezwungen. Und da darf man gerne auch mal als BVB in die zweite schauen und mal gucken, was da momentan auf der Linie steht. Denn ich kann mir nicht erklären, also der BVB hat in den letzten Wochen, Monaten zwei Probleme. Das eine ist sportlicher Natur geworden in den letzten, ja, sagen wir mal, 8 bis 10 Wochen. Grob geschätzt, vielleicht sogar auch schon die letzten 12 Wochen. Vielleicht schon die ganze Hinserie, wer weiß. Aber es ist vor allen Dingen eine Mentalität des Jammerns in der Führungsebene über Corona und über die Verluste, die man dort erleidet. Natürlich ist das für die Mannschaft, für den Verein mit dem größten Stadion in der Bundesliga, ist das natürlich ein herber Verlust, dass keine Zuschauer da sind. Dementsprechend, da gehen jede Woche wahrscheinlich 3-4 Millionen flöten, wenn nicht sogar mehr. Aber das kann für mich ist das dann einfach unangebracht, rumzujammern. Man merkt es bei ganz vielen Dingen beim BVB, dass die Vermarktungsmaschine auf anderer Stelle quasi eine Nitro-Einspritzung bekommen hat. Also da ist einfach, da hat man versucht, Alternativen zu schaffen. Und deswegen, ich glaube, man kann die Uhr nachstellen und es wird vielleicht jetzt im Zuge der CL-Berichterstattung auch wieder ein Watzke-Interview geben. In jedem Interview kannst du davon ausgehen, dass nochmal reklamiert wird, wie sehr das den BVB trifft. Es betrifft alle Bundesligisten, das darf man einfach nicht vergessen. Natürlich sind die Einnahmen, was das Stadion angeht, beim BVB herausragend und sind einfach ein unheimlich verlustreiches Geschäft aktuell. Aber es kann für mich, also mir ist das zu viel Gejammere.
Ganz kurz, bevor du jetzt sozusagen das Thema schon fast alleine abbindest. Ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen. Mhm. Und ich schließe mal an dem an, was du gerade zur Marketingmaschinerie gesagt hast. Ich will mal die provokante Frage in den Raum stellen. Ist das eigentlich noch echte Liebe oder kann das schon weg?
Die echte Liebe, jetzt bringen wir ein bisschen Schärfe rein. Ich habe auch schon das zweite Weizenbier getrunken. Es ist in Wahrheit Pfefferminztee, aber egal. Die echte Liebe ist 2013 gekillt worden, als Mario Götze per Ausstiegsklausel zum FC Bayern gewechselt ist. Diese Mannschaft, also wenn man sich die Götze-Doku bei The Zone anguckt, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht zu lange rede, aber da gibt es den Moment, in die Folge, in der Jürgen Klopp erzählt, wie das für ihn war, als er von Michael Zorc erfahren hat, dass Mario Götze zu Bayern wechselt. Das ist ein Tag nach dem Malaga-Spektakel. Alle BVB-Fans und ich glaube, alle Fußballfans wissen, wovon ich spreche. Einen Tag später kommt Susi Zorc und geht zu Jürgen Klopp und sagt, wir müssen mal reden und sagt, Mario geht zu Bayern. Und in dem Moment ist echte Liebe nur noch ein Werbeclaim gewesen. Im Laufe der Jahre Lewandowski ablösefrei nach München, Mats Hummels aus menschlich nachvollziehbaren Gründen zurück nach München. Tada, er ist wieder da. Er ist wieder da. Das ist für mich, das ist ein Werbeclaim. Er ist, glaube ich, mittlerweile nötig, weil jede Firma braucht eine USP, jeder Verein hat, also das hat ja mittlerweile auch wirklich jeder Verein. Also bei den Knappen steht auch was im Trikot und bei Köln steht auch was im Trikot. Sogar bei Wolfsburg steht was im Trikot. Also, Entschuldigung, aber.
Bei diesen Claims ist ja aber wichtig, nicht nur sie zu haben, weil sie alle haben, sondern sich auch was zu suchen, was dauerhaft zu einem passt. Und ich will jetzt eigentlich bei diesem Dortmund-Thema gar nicht so sehr die Bayern ins Spiel bringen, aber es wirkt natürlich auch immer so ein bisschen wie so eine Replik auf das Mia San Mia. So, und man kann ja zu dem Mia San Mia auch stehen, wie man will. Also von außen betrachtet, nicht nah an Bayern dran, ist das natürlich immer auch eine urbayerische Arroganz. Das echte Liebe-Thema, du machst es fest an dem Weggang von Götze und wahrscheinlich kann man es ganz gut damit terminieren.
Ich war ja noch nicht fertig.
Ja, kannst ja gleich nochmal hoffentlich anknüpfen. Ich will das nochmal zusammen abbinden. Ich habe jetzt gerade eben diese provokante Frage gestellt und ich vertiefe sie nochmal. Ist aus deiner Sicht Aki Watzke derzeit noch der richtige Mann in Dortmund?
Ja, das ist ja das große Problem. Wer bietet sich denn alternativ dazu an? Ich glaube auch, dass das Geschäftsführer oder der Vorsitz der Geschäftsführung momentan, das merkt man daran, dass Watzke auch momentan still ist oder zur Stillheit verdammt ist. Der hat andere Sorgen, der hat andere Probleme, die er gerade klären muss. Noch dazu ist er, dem geht's, wir wollen das nicht sehr auf die menschliche Ebene schieben, aber das, was ich von Aki Watzke weiß und weiß, bitte in ganz großen Anführungszeichen, ist, dass es dem Hundeelend geht, wenn Dortmund verliert. Und jetzt hast du die Bilanz der letzten Spieltage ja im Kopf. Mhm. Das heißt, dem wird es auch einfach an sich nicht gut gehen. Ich würde tatsächlich, weil du vorhin auch von Fehleinkäufen gesprochen hast, ey, das ist wirklich Jammer. Ich habe auch schon den Abgesang von einigen Journalisten auf Michael Zorc schon des Öfteren mal gehört, gelesen, gesehen. Wir haben natürlich die Rohdiamanten wie Sancho, wie Reyna, wie jetzt Haaland, wobei so roh ist der nicht mehr. wie auch ein Emre Can war ein super Transfer, auch wenn es momentan auch bei ihm, finde ich, nicht richtig funktioniert. Aber es gibt halt auch die andere Seite der Medaille, Stichwort Jeremy Toljan, Stichwort Nico Schulz. Lustigerweise oder tragischerweise auf der gleichen Position, nämlich auf der Außenverteidigerposition, da hakt das Transferglück von Susi tatsächlich, finde ich, sehr stark. Mhm. Und es ist dann noch, weil wir das Torwartthema noch einmal, möchte ich noch mal einmal echt als ehemaliger Torwart auch, möchte ich quasi das letzte Wort dann noch haben. Es ist schon die Frage, warum man mit Birki in einer Zeit verlängert hat, in der, vorsichtig formuliert, die Leistung nicht den auch schon damaligen Ansprüchen eines Spitzenvereins genügt hat. Das habe ich damals nicht verstanden. Also das sind so Moves, die, ja, das ist von der mentalen Seite her, und man weiß auch, dass Birki gerade im Zuge des Bombenanschlags, glaube ich, eine ziemliche Stütze brauchte und ja auch Gesprächstherapie etc., Mentaltrainer für sich selber hatte oder hat. Deswegen war das wahrscheinlich für ihn, um den Rücken zu stärken, der richtige Move. Aus Vereinssicht war es für mich nicht der richtige Move. Ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, Vertrag bis 23, 22, 24 vielleicht sogar. Und das ist, du hast damit in den nächsten Jahren, und wir alle Experten sagen, das ist die Position, auf der der BVB was machen muss. Du hast dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer auch eine Art von Konfliktpotenzial. Denn ich weiß nicht, ob sich Roman Birki einfach auf die Ersatzbank setzt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, du hast jetzt sozusagen die Torhüter-Thematik mit einer eindeutigen Aussage, wie ich finde, abgebunden. Und gleichzeitig ein sehr schönes Parallelthema aufgemacht oder eigentlich eine gute Brücke dazu gebaut. In dieser Zeit, du sprachst gerade von dem Anschlag, ist ja letzten Endes auch offenbar durch das Verhalten, vor allen Dingen von damals ja Thomas Tuchel, den Trainer, irgendwo auch die Entscheidung gegen Tuchel gefallen, wenn ich das jetzt mal versuche, so ein bisschen zuzuspitzen. Aki Watzke hat ja immer davon gesprochen, dass es eine menschliche Entscheidung wäre, die gegen Thomas Tuchel getroffen ist. Und meiner Meinung nach hat er offenbar dieses persönliche Verhältnis, was er vor allen Dingen zu ihm nicht aufgebaut hat, oder durch dieses ja wirklich auch natürlich schlimme Ereignis, irgendwie nachhaltig gestört und vielleicht sogar zerstört wurde, hat er aber über den sportlichen Erfolg des BVB gestellt, denn den letzten Titel haben sie unter Tuchel gewonnen. Und ich finde schon, also du hast jetzt ja deutlich gesagt, dass du selber Aki nicht in Frage stellst. Ich möchte das dennoch tun, und zwar aus dem Grund, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Aki so ein bisschen unter so einem Klopp-Phantomschmerz leidet. Das heißt, passt auch natürlich zu diesem Claim, echte Liebe. Man möchte eigentlich dieses Gefühl von 11 und 12 und natürlich auch in Ansätzen dann 13 irgendwie wieder haben in Dortmund. Aber das kannst du eben nicht wieder erwärmen. Und ich glaube, selbst wenn man, wir haben ja letzte Woche schon mal angedeutet, vielleicht ja auch Klopp in Dortmund, Fragezeichen, das kann ja eigentlich keine gute Idee sein, oder?
Ich glaube, alle Beteiligten wissen auch, dass das damals, als Jürgen Klopp ging, ja relativ schnell nachschob. Ich glaube, ein, zwei Spieltage danach auch klar machte, dass die Option, wiederzukommen, das Ganze für ihn den Abgang etwas erleichtert hätte. Ich glaube, jeder weiß, dass etwas Aufgewärmtes nicht immer gleich gut schmeckt wie am Tag davor, um mal dieses Bild zu vervollständigen. Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt eine Schuld von Watzke ist, sondern einfach, also ich kann folgende Sätze nicht mehr hören. Der FC Bayern ist abhängig von Robert Lewandowski, der Borussia Dortmund ist abhängig von Haaland oder der FC Barcelona ist abhängig von Messi. Das sind, ich klammere Haaland mal aus, das sind Spieler der Extra-Weltklasse. Und wenn die fehlen, dann fehlen die jedem fucking Verein auf der Welt. Entschuldigung, wir haben ja auch ein E beim Podcast dran stehen. Das musste jetzt auch mal gerechtfertigt werden. Ich musste mal das rauslassen.
Ja, lass es
raus. Dementsprechend halte ich das ist für mich ein bescheuerter Satz. Also nimm, du hast es doch bei Bayern auch in der Ausfallzeit Kimmich gesehen. Da hast du gemerkt, selbst wenn die Spiele nicht verloren wurden, dass eine defensive Stabilität fehlte. So.
Ja, absolut.
Punkt. Also wenn in der Firma ein Weltklasse-Typ fehlt, dann fehlt er. Dann arbeiten nicht drei Leute auf einmal für ihn und machen das genauso gut. So einfach ist das. So, um zurück zu Aki zu kommen oder zu Watzke zu kommen. Ich glaube auch, dass das Menschliche vielleicht da in dem Moment eine zu große Rolle gespielt hat. Ich glaube aber auch schon, dass Thomas Tuchel, und da gibt seine Vereinsvita mir auch recht, guck mal, habe ich schon abgehakt, dass ich auf jeden Fall recht habe, frag mal Heidel über die letzten...
Normativ rangegangen an die ganze Geschichte, ja, vermutlich. Absolut.
Frag mal Heidel nach den letzten Monaten in Mainz. Und ja, Leonardo macht vielleicht nicht den geschicktesten Job. Also da gibt es ja diverse Gerüchte, dass der hauptsächlich auf dem italienischen Markt immer aktiv werden will, was Transfers angeht. Da ist sein altes Netzwerk und das scheint Tuchel nicht ganz geschmeckt zu haben. Aber du merkst, es ist mit Tuchel auch nie... also klar, ein Abschied ist fast nie harmonisch, aber Tuchel hat zweimal Saisons beendet, nämlich bei Mainz und bei Dortmund. Bei Mainz ist er selber gegangen und bei uns wurde er gegangen. Und das Ding war ja aber seit Wochen klar. Und dann tut es mir auch ein bisschen leid. Also die erste Tuchel-Saison war Weltklasse. Also wenn da der FC Bayern vielleicht eine Hinrunde wie letztes Jahr gespielt hätte, dann hätte man eine Chance auf den Titel gehabt. Und ich glaube, dann hätte so ein Titel auch vieles überstrahlt und dann hätte, wer weiß, es gibt ja auch bei...
Darf ich nur ganz kurz, ist es die Saison 15-16 oder ist es die 16-17? 15-16 hatte die 78 Punkte, seit Zweiter geworden. Das muss ja eigentlich sich um die Saison handeln.
Ja,
haben,
also ich meine, es ist die Saison der beste Zweiter aller Zeiten. Und
ja, genau, dann ist muss es
die der sein. Meister der Herzen 2.0 sozusagen oder 0.9, um mal das BVB-Sportspiel reinzubringen.
Haben wir versucht, ein paar nochmal Zahlendaten
absolut. Also
Fakten. Ein bisschen Fakten. Wie Lukas im MML. Podcast. Versuche ich mich zu
Wir sollten hören. Vielleicht beim nächsten Mal nicht so anmaßend sein und uns als Kollegen bezeichnen. Das habe ich sehr geschmunzelt, als ich das auch live mitbekommen habe. Ich dachte, okay. Ja,
wir sind halt die kleinen Jedi-Ritter von denen oder irgendwie sowas. Also weiß ich auch nicht.
Oh,
irgendwie.
Star Wars, für dünnes Eis. Wenn, dann sind wir der Padawan. Wir sind natürlich noch nicht die Jedi-Meister, sondern
wir gehen noch in die Schule. Wir sind das Jungvolk. Die Jungtürken, wie Herr Reif gesagt hat. War ja ein historisch sehr passender Vergleich, wenn man ganz, aber das wollen wir heute nicht aufmachen.
Nein, das ist auch ausufernd und geklärt. Also alte Männer haben einfach manchmal ein anderes Sprachbewusstsein als wir.
Ja, vielleicht der weiße Cis-Mann und seine Gewohnheiten, wie wir weißen Cis-Männer so sagen.
Ja. Jetzt waren wir bei Tuchel in der besten zweiten Saison oder der beste Zweite aller Zeiten. Das war eine super Saison. Die hat ein ganz, ganz, muss ich tatsächlich einmal persönlich sagen, ein ganz, ganz traumatisches Erlebnis mit dem Ausscheiden gegen Liverpool. Wo man also auch wo man nicht nur gegen seinen alten Verlobten Jürgen Klopp verliert, sondern auch tatsächlich derjenige, der Vereine traumatisieren kann durch sein Ausscheiden aus Vereinen. Also man muss sich auch das mal klar machen, Jürgen Klopp muss immer selber gehen. Das heißt, die Vereine entlassen ihn nicht. Mainz geht er selber, weil er in der ersten Liga weil er in der ersten Liga trainieren will. Er ist ein Fußballlehrer, die unterrichten ja quasi auch Fußball. Und beim BVB macht er den Schritt, weil er weiß, dass die anderen beiden ihn wahrscheinlich nicht gehen können. Und ich hab das letzte Woche auch schon gesagt, ich bin auch der festen Überzeugung, jetzt, die Ergebnisse in Liverpool sind grausam, aber ich vermute, dass es dort ähnlich sein wird. Ich vermute, auch da muss Jürgen Klopp selber sagen, ich merke, es geht nicht mehr weiter. Ich habe aber auch letzte Woche schon gesagt, ich glaube, es dauert immer ein bisschen, bis er es merkt. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Tuchel-Saison. Und die zweite Tuchel-Saison, finde ich, hat diverseste Parallelen zu den letzten 3 Jahren unter Favre und auch zu dem Jahr unter Bosch. Denn auch
vielleicht,
da
um das nochmal einmal ganz kurz auch zahlenmäßig zu unterfüttern. Ihr wart halt bester Zweiter im Vorjahr. In der normalen Saison für alle anderen werdet ihr Meister vermutlich. Also mit sogar Bayern nur in Normalform oder also jedenfalls eben unter dem, was sie dann performt haben, werdet ihr Meister. Jahr drauf, 14 Punkte weniger, ihr werdet Dritter.
Ja, und zwar knapp. Das vergessen viele. Damals war nämlich noch der Vierte, der Quali-Platz. Da musste man noch Quali-Runde spielen. Und da kann Julian Nagelsmann noch was zu erzählen. Der hat nämlich damals gegen Klopp auf die Mütze bekommen. Dementsprechend war das unheimlich wichtig, dass man diesen dritten Platz ergattert. Und natürlich hat man in der gleichen Saison im Pokal Bayern geschlagen und man hat auch den Pokal gewonnen. Also du hast ja schon recht. Ich gebe jeder Punkt geht an euch und an dich, die sagen, warum hat man Tuchel entlassen? Der hatte doch Erfolg und es war der letzte große Titel. Ja, das ist alles richtig. Ich habe nur immer das Gefühl, dass im Nachhinein Sachen doch etwas stärker glorifiziert werden, als sie vielleicht gemacht werden könnten. Und was ich tatsächlich ja nun weiß, ist aus Kreisen, die hier nicht näher genannt werden müssen, dass das Menschliche, das wird bei Bayern München übrigens genauso groß geschrieben wie bei Borussia Dortmund und vielleicht auch bei dem Verein, der ein bisschen in kurzer Schlagdistanz zum BVB beheimatet ist, der gerade ein bisschen, sagen wir mal ganz euphemisiert, der ein bisschen Schlagseite gerade hat. Und,
der sich nächstes Jahr wahrscheinlich in der zweiten Liga sieht, ja.
Wie bitte?
Den man nächstes Jahr in der zweiten Liga sehen darf, ja.
Ja, dementsprechend sollte, also Gelsenkirchen dürfte für nächsten Samstag ist Derby, Gelsenkirchen dürfte heiß wie Frittenfett sein müssen, weil wenn sie das Ding nicht gewinnen, also ich weiß gar nicht, die werden sich wahrscheinlich
nicht auf der Pfanne, aber
ja, die werden sich wahrscheinlich noch 5 bis 6 Spieltage schönreden, dass sie jetzt doch, also wenn die jetzt noch eine Serie startet und jetzt noch, ja. Aber ich glaube, wenn noch eine Initiation möglich ist, dann kann man sich das in einem Derby holen. Aber genauso muss.
Also Last Chance, meiner Meinung nach. Das, also,
wenn ich glaube, die letzte Chance war längst. Ich glaube, die letzte Chance war Christian Groß.
Nein, denn die allerletzte. Der allerletzte Schuss. Und dann kommt noch der allerletzte. Und naja, du weißt.
Ja, kurz mal Exkurs. Ich glaube, wenn Christian Groß das erste Spiel unter seiner Regie, wenn die das gewonnen hätten, dann hätte noch mal was umgestoßen. Der berühmte, sprichwörtliche der Bock. Ja, ja. Ja. Aber so doch nicht. Also, Du brauchst ja, selbst Dardai hat ja jetzt die ersten 2 Spiele verloren. Du brauchst ein Erfolgserlebnis. Und das braucht jeder kriselnde Verein braucht das, um Selbstbewusstsein an den Spielern, seinen Spielern einzupflanzen. Und das ist einfach nicht passiert. So. Aber der BVB muss ja genauso heiß sein aufs Derby, weil sie wahrscheinlich davon ausgehen können, das ist für ein Jahr mindestens mal das letzte Derby. Und das muss man, Derby muss man sowieso immer gewinnen, aber das ist Adel verpflichtet und in dem Fall verpflichtet tatsächlich die Mentalität, die man da auf den Platz bringen muss. Und es ist, wird ein ganz, ganz spannendes Spiel, weil natürlich beide unheimlich viel zu verlieren haben. Und Angsthasenfußball können beide. Da bin ich mal gespannt.
Dann hast du mir auch da schon wieder eine gute Brücke gebaut. Ich habe, gebraut ist auch schön. Gebraut hat irgendjemand mein Bier, das ich hier trinke. Aber die Brücke, die du gebaut hast. Und zwar, du hast gerade gesprochen davon, dass man in einem Derby ja eine gewisse Mentalität braucht auf dem Platz. Führt mich zu der Frage, ganz grundsätzlich, Mentalitätsproblem im Kader der Dortmunder, Fragezeichen derzeit?
Ich glaube nicht nur derzeit, sondern ich glaube, das ist offenkundig. Die erste Favre-Saison, da kann man wirklich viele Spiele erkennen, die wir ganz knapp gewonnen haben. Und die haben wir in letzter Minute gewonnen. Gegen Augsburg 4:3 zu Hause.
Mit eines der besten Fußballspiele der letzten 5 Jahre.
Ja, also wirklich der berühmte Spruch, der Mario kommt. Und also Mario Götze, damals auch die Hörerinnen, die werden sich vielleicht noch an den kleinen, an das Ex-Pummelchen erinnern.
Hat eine kleine Träne im Knopfloch, glaube ich, als er da das, macht er das 4-3?
Nee, er macht das 3-3. Er macht das 3-2, glaube ich.
Oder also auf jeden Fall auch mit so einer Mario Götze-haften Aktion einfach, ne?
Ja.
Er ist ja nicht der Schnellste, aber er ist schon sehr behend und flink auf den ersten Metern. Und
er ist ein toller Fußballer. Der hat, finde ich, jedes Glück der Welt jetzt in Holland verdient. Aber hat einfach weder zum Pep Guardiola FC Bayern, das muss ich echt dazu sagen, also zum Pep Guardiola FC Bayern hat er nicht gepasst, weil er in der Phase sehr, sehr verletzungsanfällig war und seitdem das eigentlich ist und wer Pep Guardiola ein bisschen in den letzten Monaten, Jahren erlebt hat, der weiß ja um die Streitbarkeit, wenn es um fitte Spieler geht. Ich glaube,
Wir da Wohlfahrt kann. Dann wird halt gerne nochmal ein Spritzchen gesetzt, was
in Spanien ist das ja, glaube ich, das, also habe ich ja auch schon mal am eigenen Leibe erfahren, dass das in Spanien gerne als Hausmittel gesehen wird. So wie bei Thunhafen, nimm noch eine Pille. So, Mentalität. Ich sehe keine, also wir waren mal unter Klopp, seine Mannschaften sind immer Mentalitätsmonster. Und wie viele Spieler sagen über Jürgen Klopp, sie würden für ihn durchs Feuer gehen? Kevin Prince Boateng sagt von sich, der geilste Trainer, den ich hier hatte, für den wäre ich gestorben. So, das ist natürlich vollkommen maßlose Übertreibung. Aber wie willst du einem Reiner, wie willst du einem Sancho, wie willst du einem Haaland klar machen, dass sie jetzt für den BVB, für nicht anwesende Fans, für den Verein durchs Feuer gehen sollen, wenn sie doch, und das ist eine Kritik, da hat der Uli total recht, wenn er sagt, Bidi, also ich höre mit der Parodie schon auf, weil das Inhaltliche da wichtig ist, weil er natürlich recht hat, wenn man sagt, wenn man als Spieler einen Verein als Durchgangsstation betrachtet, dann kann man sich damit nicht identifizieren. Und der BVB ist ein Ausbildungsverein für die oberen 5, also sagen wir mal 6. Und das ist der FC Bayern nie gewesen.
Das stimmt, aber da möchte ich auch gleich einhaken.
Bitte.
Ich habe mir doch eine kleine These zurechtgelegt. Ich habe es ja genannt, die Dortmunder in der Identitätskrise und dass sie so ein bisschen schlingern zwischen diesem, was du gerade gesagt hast, Ausbildungsverein und trotzdem ja Titelansprüchen, die im Verein, bei den Fans, im gesamten Umfeld des BVBs halt ja durchaus vorhanden sind. Glaubst du, dass ihr daran derzeit scheitert?
Woran jetzt genau?
An der Identitätskrise? An diesem Widerspruch zwischen einerseits Ausbildungsverein zu sein und eben für viele auch nur eine Durchgangsstation und andererseits Titelansprüche zu haben und auch weiterhin alles unter dem Claim echte Liebe, also mit einer gewissen Verbundenheit zum Verein, zur Region.
Du bist heute der Mann für die Recherchen und Archiv, Bob Andrews, weil ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf habe, aber nenn mir mal eine Saison, in der der FC Bayern das letzte Mal mehr als 6 Spiele verloren hat.
Habe ich mich tatsächlich darauf vorbereitet.
Also, ja, was ich damit sagen will, ist, wir haben seit 2013 eine dominante Mannschaft in Deutschland und das ist der FC Bayern. Und man hätte sie in den Jahren, da bin ich völlig anderer Meinung als Mike von Fußball MML, als Mike Nöcker, der ja gesagt hat, wenn man Tuchel hätte machen lassen, hätte man 2 Meisterschaften mehr geholt. Eine, nämlich die, als Dortmund diese berühmten 9 Punkte zur Halbserie, die ja nur de facto 6 Punkte waren. Das wäre die Saison gewesen und in der Saison hätte man Meister werden.
Favre 1, oder?
Favre erstes Jahr. Da hätte man Meister werden, jetzt kommt das Modalverb, müssen. Und da musst du hast es versucht mit der 2-11er-Mentalität und mit der 2-11er-PR-Strategie, würde ich es mal fast nennen, indem du sagst, wir gucken von Spiel zu Spiel. Und das ist im Fußball, es guckt jeder von Spiel zu Spiel. Aber wer sich mal, ist schön, dass ich da heute nochmal dran gedacht habe und es jetzt auch einfließen lassen kann. Wer sich die All-or-Nothing-Doku bei Amazon Prime, keine Schleichwerbung, aber wer die von Tottenham sich anschaut, da gibt es eine Szene, ich glaube Tottenham hat 9-12 Punkte Rückstand auf Platz 4. Da ist Chelsea und dann kommt Jose Mourinho und die gewinnen und er kommt nach dem Spiel aus seinem Office, also aus seinem Trainer-Office da, also in der Kabine und sagt, Chelsea hat verloren, sind nur noch 6 Punkte. Und das zeigt schon, na klar, denken die erstmal an den nächsten Gegner. Mhm. Aber die haben ja auch alle die Tabellen im Kopf. Die wissen also auch, was wie der Hase läuft. Und du hättest in der Saison, jetzt mal ohne Scheiß, du kannst in der Saison, Bayern war so schwach in diesem Jahr. Es gibt ein Spiel in Nürnberg, das verliert der FC Bayern, wenn es normal läuft. Es gibt Spiele, die haben ein herausragendes Spiel gemacht, das war in München gegen Dortmund. Und das ist die Watschen, die man nicht hätte kriegen dürfen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob es mit einem anderen Trainer, ich bin kein Favre-Bescher und das war ich auch in den 2,5 Jahren nicht, sondern ich habe immer auch für ihn die Hand ins Feuer gelegt, dass ich in der Zeit keinen besseren auf dem Markt gesehen habe dafür. Aber das sind Spiele, die gewinnst du nicht mit Taktik, sondern die gewinnst du mit Willen, mit Mentalität. Mhm. Und das Thema hat übrigens Marco Reus durch die vehemente Verneinung, dass das ein Thema sei und ihr mit euren scheiß Fragen und immer wieder voll zum Kotzen diese Frage, das hat das eher noch befeuert und das war keine kluge Strategie. Da kann man besser und ausweichender antworten. Die kriegen alle Medienschulung, deswegen das hängt uns seitdem eigentlich nach und das kriegen wir nicht aus den Köpfen. Das kriegen wir nicht aus den Köpfen der Journalisten. Ich sage jetzt auch wir, habe ich letzte Woche auch schon gemacht. Und das kriegst du auch nicht aus den Köpfen der Mannschaft. Es gibt 1-2 Mentalitätsspieler, die ich da doch schon sehe. Also ich würde schon sagen, dass Delaney und Hummels an sich Mentalitätsspieler sind, die also eine Siegermentalität mitbringen und die jedes Spiel gewinnen wollen. Aber es will jeder Fußballprofi jedes Spiel gewinnen. Also da sagt keiner, ich brauche heute einen Unentschieden, reicht uns. Also wer so reingeht, der muss dann irgendwie beim MSV Duisburg spielen. Das ist nicht despektierlich zum Meilericher, aber das ist einfach, das ist das, was ich sagen will, ist, wer bei solchen Vereinen nicht jedes Spiel gewinnen will, der ist in diesem Verein falsch. So. Und
Da will ich gleich mal anschließen, weil du jetzt ja von Führungsspielern auch gesprochen hast. Gerade hast du Delaney genannt, du hast Hummels genannt.
Ich habe von Mentalitätsspielern gesprochen, nicht von Führungsspielern. Weil ich kann diese Wortschöpfung Führungsspieler nicht so ganz leiden. Ich finde, jede Mannschaft braucht eine Achse und das sind dann gleichzeitig die 4 Führungsspieler. Aber viel mehr als 4 sind es ja meistens nicht.
Ich sage es trotzdem mal anders und ich glaube, es sind trotzdem de facto Führungsspieler. Das sind die maßgeblich in der Kabine voranschreiten, also die eine gewisse kommunikative Stärke haben, die auch einige, nicht alle, einige ihrer Mitspieler erreichen, die auch als Vorbilder taugen, was die Einstellung auf dem Platz angeht, wenn dann die Leistung halt stimmt. Gerade bei Hummels, Reus dieses Jahr gibt es ja da durchaus auch Schwankungen. Ich finde Delaney, wenn ich Potenzial und das, was er auf den Platz bringt, so in Rechnung stelle, finde ich, Delaney macht einen guten Job. Und ich, das ist so ein bisschen so ein Typ Bommel, ne? Also ohne ganz die Klasse zu haben, auch ja, fußballerisch sind sie sich wahrscheinlich ähnlich, aber ich glaube, Bommel war noch das größere Arschloch und hatte die größere Siegermentalität.
Also Malte spricht nicht von Bimmel und Bommel von Harald Schmidt, sondern er meint wahrscheinlich Marc von Bommel. Ich mach mal den Vonti und erkläre das einmal für die.
Achso, ja, Entschuldigung. Ja, ich spreche tatsächlich vom Ex-Münchner Spieler Marc von Bommel.
Marc von Bommel.
Ja, Marc von Bommel.
Muss ich sehen, von Marc von Bommel. Vom Schwiegersohn von Bert van Marwijk.
Richtig. Ja, auch mal BVB-Trainer. So, Führungsspieler, Kabine. Mentalitätsproblem. Ich stelle auch nochmal die Frage, altersmäßig sprechen wir ja von einem sehr jungen Kader. Fehlt die Ausgewogenheit im Kader des FC? BVB.
Ja, der FC hat auf jeden Fall auch nicht viel Ausgewogenheit in seinem Kader, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt kann ja jeder den FC einfügen, den er dafür richtig platziert.
Irgendeinen FC kann man da schon wählen.
Ne? FC Liverpool, FC Sochaux oder sonst was. Das weiß ich nicht, weil es ist keine unerfahrene Mannschaft mehr, aber es ist eine Mannschaft, in denen, und das hat gestern, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Hamann? Ich glaube ja. Ich glaube, die Hamann hat gesagt, das ist eine Mannschaft, in der nicht jeder sein Potenzial erprüft. Ja, und damit hat er ja recht. Also das ist ja einfach so. Das Tor von Sancho überdeckt die drölfte Dribbelei, bei denen du das Gefühl hast, wir gehen jetzt wieder sehr ins Spiel oder in spieltaktische Dinge, aber kennst du das, wenn du so Mitspieler hast, früher, wenn du selber, als du selber gespielt hast, die dann so fummeln können, aber es auch unbedingt in jeder Situation zeigen wollen und dann auch nochmal den Gegner quasi nochmal, also der ist quasi schon hingefallen beim Dribbling und die helfen ihm nochmal und sagen, ach komm, ich versuch's nochmal und dann geht es halt schief. Und das hast du bei Jadon Sancho momentan sehr, sehr häufig.
Da brauche ich gar nicht in meine eigene Vergangenheit zu gucken. Gucke ich auf den FC Bayern und sage den Namen Leroy Sané und dann haben wir genau das Gleiche in Rot.
Ja, wobei der ist dann natürlich einfach noch mehr unter dem Brennglas, weil er noch teurer war und weil er eigentlich schon ein fertiger Spieler sein müsste. Wer bei Pep Guardiola ausgebildet oder weiterentwickelt wurde, müsste eigentlich ein fertiger Spieler sein.
Dieser fertige Spieler hat eine Körpersprache bisweilen, die wirklich mit Bundesliga, Champions League und Spitzenfußball wirklich wenig zu tun hat. Und also ich will den Stab jetzt nicht schon über den jungen Mann brechen und der hat sicherlich eine ganze Menge Talent, aber die Körpersprache ist manchmal wirklich unterirdisch. Und da würde ich in Jadon Sancho, gerade ob des Alters, durchaus noch in Schutz nehmen. Der kann das ja durchaus noch entwickeln. Ob solche Spieler allerdings diejenigen sind, die genau das haben, also entwickeln können, was so ein, wir haben ja gerade von Bommel und eben auch von Delaney gesprochen, ob die sowas überhaupt entwickeln können, / auch wollen, lasse ich mal dahingestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also Bayern hat sowas auch und na klar kennt man sowas aus der eigenen Vergangenheit auch. Das sind Spieler, wo du, wenn das gut läuft, den Meter mehr mitgehst und wenn es in der Truppe nicht gut läuft, die Ergebnisse nicht stimmen, gehst du den Schritt halt nicht mehr mit. So, und dann gibt es auch, glaube ich, danach in der Kabine durchaus auch mal saftige Worte. Hoffe ich, dass es die gibt.
Aber ich glaube, dass du das nicht lernen kannst. Ich glaube, du kannst sowas wie Körpersprache, weil das aus der Emotion und aus der Reaktion und weil es aus dem, ja, Instinkt ist ein großes Wort, aber es ist ein Automatismus. Es kommt einfach aus einem raus. Und ich glaube, das wirst du bei Sané nicht ändern. Und ich glaube, das kannst du auch nicht erlernen. Ich meine, guck dir Mesut Özil an. Also wir wollen jetzt nicht auf Özil draufhauen, weil der auch
trotzdem... Ja, guck dir Robert Lewandowski an. Ich nenne mal ein Gegenspiel. Der hatte gerade in seiner ersten BVB-Saison hat er ja richtig Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ne? Der hat ja gegen Lukas Barrios, glaube ich, um den Platz vorne gekämpft. Und da hatte Barrios, glaube ich, auch noch eine recht gute Torquote.
Ja, der ist Welttorjäger geworden. Das darf man jetzt mal bitte nicht so von der Hand erwischen.
Nein, aber Lewandowski hat halt auch nicht mit dieser Mordskörper, der hat auch am Anfang bei Bayern noch Spiele gehabt, wo man gesagt hat, Alter, mach dich mal gerade und sieh mal so aus, als ob du jedenfalls restmotiviert bist.
Ja, da würde ich aber dagegen halten, dass aus Lewandowski Das Stürmer sind immer eher Egoisten und Solisten. Aus Lewandowski ist aber dann vielleicht 6 bis 8% mehr Mannschaftsspieler geworden. Und dadurch ist das,
genau.
Ich kann auch mal akzeptieren, dass ich den Ball nicht bekomme oder dass ich auch mal den Ball selber spiele. Das ist tatsächlich, ja, das hat er gelernt. Ich würde aber wetten, wenn es bei Bayern mal wieder anders laufen würde, wie unter Kovac beispielsweise, würde 10 Euro wetten, dass diese Körpersprache wieder auftaucht. Dass das Kopfsenken, das Kopfschütteln, das Abwinken, das sind Automatismen und Instinkte, die kannst du, glaube ich, nicht abschalten. Ich glaube nicht, dass man das in den aktuellen Kader, ich meine, du hast vermeintliche Typen gekauft mit Delaney, der nun, das darf man auch nicht vergessen, wirklich lange verletzt war und dementsprechend auch nicht spielen konnte. Du verlierst natürlich einen weil momentan Axel Witzel einfach lange ausfällt und du hast auch an den Reaktionen schon in Leipzig bei den Toren und den Torjubeln gesehen, da fehlt einfach ein Eckpfeiler dieser Mannschaft, der in den letzten Wochen, als er gespielt hat, auch nicht die Überleistung gemacht hat.
Wollte ich gerade sagen, also ich habe ihn gerade jetzt auch im letzten halben Jahr nun wirklich nicht mehr so stark und so auch Bälle fordernd und auch Mittelpunkt des Spiels, also Taktgeber, habe ich ihn so nicht mehr gesehen. Aber natürlich wird die Verletzung dem BVB rein personell ziemlich schaden. Ne?
Ja, und mir kommt dann, ich war vorhin schon mal im Kopf bei Joshua, bei Kimmich, wie auch immer sein Vorname ausgesprochen wird.
Eigentlich Joshua.
Lothar Matthäus versteht mich, wenn er das mit dem Namen aussprechen auch manchmal nicht so ganz gehört. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht...
Dario, wie der Bundestrainer sagt. Dario.
Ja, ich war eher bei, ich will immer Çalhanoğlu sagen, aber das ist richtig, aber ich spreche von Caligiuri, den Lothar Matthäus immer Caligiuri ausspricht. Das ist Caligiuri, meine liebe Zuhörerin, das ist Daniel Caligiuri und Lothar Matthäus sagt immer Caligiuri.
Caligiuri.
Das ist vielleicht das Ungarische in ihm, das so durchbricht, ich weiß es nicht.
Wie waren wir da jetzt schon wieder hingekommen?
Ja, Kimmich, deswegen, weil der, Kimmich. Er sagt immer
der Josh.
Kimmich. Kimmich hatte eine Phase in der Kovac-Flick-Saison und hat nicht das Beste gespielt und hat sich nach dem Spiel hingestellt und hat den Mund aufgemacht. Vorsichtig formuliert. Diplomatisch formuliert.
Er hatte eine gewisse mediale Präsenz.
Er hat mit seinem Mund Checks ausgestellt, die er mit seinem Arsch nicht eingelöst hat in dem Moment. Das wäre so, würde ich das jetzt sagen. Das ist halt ein sehr amerikanisches Sprichwort, aber es ist einfach so. Aber danach hat Joshua Kimmich, und das kannst du, finde ich, bei Fußballern, du kannst nicht 50 Spiele immer Weltklasse sein. Es gibt einfach Durchhänger. Und die hatte Kimmich, aber er hat danach seinen harten Worten immer Taten folgen lassen. Das kann ein Hummels gerade momentan ganz offensichtlich nicht. Und,
körperlich nicht? Kann er es körperlich nicht oder kann er es mental nicht?
Ich fange wieder von hinten an. Wenn du halt weißt, dass du nicht Manuel Neuer hinter dir hast oder Marc-André Ter Stegen, sondern einen anderen Torhüter, der nicht 90% aller, oder sagen wir mal 95% aller Bälle, die er halten kann, auch hält. Wenn du das schon weißt, dann wirst du selber, möchtest du immer was besonders gut machen. Und Mats Hummels möchte auch immer besonders Dinge gut machen, nämlich offensiv Impulse setzen. Nicht umsonst hat Klopp immer gesagt, das ist fast ein Spielmacher. Also der ist als Manndecker, Vorsicht, altes Wort, als Innenverteidiger hat er unheimlich viele Spielöffnungsszenen. Und wenn das einfach fehlt, wenn dieser Grundstock fehlt und das Selbstvertrauen nicht komplett da ist und du Sachen versuchst zu erzwingen, funktioniert das als Offensivspieler meist nicht und es funktioniert als Verteidiger noch viel weniger. Und dann machst du Fehler. Und gestern waren, ich meine, man darf das nicht vertun. Das Spiel geht 2-2 aus. Ich will mit diesen Expected Goals gar nicht kommen. Aber für mich gefühlt hätte das Spiel auch 3-5 für Hoffenheim ausgehen können. Weil dreimal auf den Torwart alleine zugerannt wurde und dann noch Akanji seinen Fehler wettmacht, einmal Hits gut hält. Das sind also alles Situationen und davon haben wir eindeutig zu viele momentan. Und ich glaube, das hat gar nicht nur was mit Mentalität zu tun. Ich finde, Mentalität brauchst du dann im Abstiegskampf oder du brauchst es halt, um die letzten 2% für einen Titel zu holen. Aber ich finde jetzt aktuell, es geht natürlich, es brennt lichterloh-tabellarisch. Es sind jetzt 6 Punkte auf den 4. Platz. Das sind 2 Spiele und das ist echt viel. Das unterstützt auch nicht meine haltlose These der letzten Woche, als ich ja auf gut Glück einfach sagte, da der BVB wird das schon irgendwie schaffen. Ich sehe es momentan nach dieser Woche ganz schwierig an. Du musst jetzt das Derby unbedingt nutzen, um dich mit Selbstvertrauen voll zu pumpen. Und unter der Woche steht Sevilla an. Wir kommen noch zum CL-Block. Aber auch das wird kein Sevilla ist auch keine Laufkundschaft, um das mal eine Phrase zu dreschen.
Ja, da hast du jetzt schon wieder ein paar Phrasen ins Schwein hineingekloppt, lieber werter Herr Bruder.
Ja.
Ich möchte jetzt langsam zum Ende kommen im Themenblock Dortmund. Du bist weiterhin noch der Überzeugung, dass es für Platz 4 langt, oder gehen dir so langsam dann doch auch ein bisschen, ja, schlottern die Knie schon?
Na, du merkst halt, dass, also es fehlt das Selbstverständnis. Es fehlt es fehlt das Selbstverständnis, Spiele zu gewinnen. Du führst und gewinnst das Spiel nicht, du liegst zurück und gewinnst das Spiel nicht. Das Letzte, was man umgebogen hat, war Augsburg. Und das ist ein Problem. Und du hast das, finde ich, am Paderborn-Pokalspiel schon sehr, sehr deutlich gesehen. Also du darfst doch gegen einen unterklassigen Verein, und sei ja mental noch so gut gecoacht, darfst du doch nicht ernsthaft in Gefahr geraten, das Spiel noch zu verlieren und aus dem Pokal auszuscheiden.
Heimvorteil. Naja, Bayern ist, du weißt ja, wer in Kiel hier.
Ja, natürlich, aber das hat ja damit, das ist, finde ich, wirklich eine andere Situation.
Nein, du kannst ja solche Spiele auch nicht 1-1 umrechnen.
Also wenn Bayern 2-0 in Kiel führt, dann ist das Spiel auch gegessen. Und dass Kiel das lange offen gehalten hat, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, und dann auch zu einem guten Zeitpunkt ausgeglichen hat, das hat viel dazu beigetragen. Aber du siehst einfach, es fehlt momentan. Ich muss wirklich sagen, dass das Hummels-Interview, letzter Punkt zu diesem Blog BVB, das hat mich sehr erstaunt. Du merkst halt, da hat jemand, beim Wetten würde man sagen, er hat alles auf Rot gesetzt. Also er hat alles auf Terzic gesetzt, weil er sich nämlich in der Endphase Favre beim 1-5, nach dem 1-5 gegen Stuttgart, so weit aus dem Fenster gelehnt hat und sich auch so weit in die Schusslinie gestellt hat, als er sagte, wir spielen falsch, wir machen zu viel Schnick, Schnack, Schnuck, und Reus ja auch ins selbe Horn geblasen hat, indem er gesagt hat, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Da hast du einfach zwei Führungsspieler, wie wir sie nun festgestellt haben. Das ist die Achse, die eigentlich sich bei Dortmund mit Hummels, Witzel, Reus, ja, Haaland mit Abstrichen gebildet hat. Und wenn du dich so weit aus dem Fenster gelehnt hast, dann musst du dich wahrscheinlich so hinstellen wie gestern und sagen, wir machen so vieles besser und der Erfolg wird kommen und ihr werdet alle noch quasi, ich paraphrasiere jetzt sehr stark, muss ich dazu sagen, ihr werdet alle noch bei mir zu Kreuze kriechen und euch quasi bei mir rechtfertigen müssen, warum ihr anderer Ansicht wart. Ey, du holst dir Selbstvertrauen noch nur über Ergebnisse und nicht über, du brauchst harte Arbeit. Das Wort Arbeit im Fußball heißt, das ist Grundvoraussetzung. Also, dass man viel investiert, ist Grundvoraussetzung für jede Mannschaft. Und wenn der FC Bayern wenig investiert, gewinnt er auch nicht so leicht Spiele. Deswegen hat mich das Interview gestern mehr als überrascht. Und ich habe das, ehrlich gesagt, in der Form nicht so ganz verstanden. Es ehrt Mats Hummels, dass er das Interview zu Ende führt, dass er auch bei seinem Punkt bleibt. Das in ja gewohnt auch eloquenter Art und Weise. Aber ich finde, ich sage ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dazu möchte ich jetzt nichts sagen, oder fällt mir momentan schwer, dazu was zu sagen. Das sind so blöde, nee, Staccato-Sätze, aber ich finde, die fehlen. Und die hätte ich gestern mal gebracht.
Ja, aber die würden ja die weitere Fragen aufwerfen. Der Boulevard und auch der Sportjournalismus, der funktioniert ja dann so, dann auch das in Frage zu stellen. Also aus meiner Sicht doch logisch, dass wenn er einer der Redelsführer war, der sozusagen dafür gesorgt hat, dass die sportliche Leitung den Trainer dann geschasst hat und mit Terzic dann eben einen unverbrauchten Co-Trainer installiert, der irgendwie ja dann doch auch, das glaube ich sogar, eine gewisse Nähe zu den meisten Führungsspielern hat, aber auch zu den Jungen einen Draht hat. Das Setting erstmal auf dem Papier finde ich logisch. Was ich erstaunlich finde, ist, dass es so wenig funktioniert jetzt mit den Ergebnissen, die der BVB einfährt.
Ja, aber du hast es letzte Woche gesagt, du hast nie eine Serie gestartet. Du gewinnst in Bremen und zwar wirklich mit Ach und Krach, verlierst daraufhin gegen, ja,
aber genau, Union. So ein Spiel kann ja der Anlass sein. Du gewinnst ein Spiel spitz auf Knopf. Eigentlich gewinnst du es nicht, aber du gewinnst es doch noch. Das setzt normalerweise ja den Punkt, gerade bei einer Mannschaft, die eine gewisse Klasse hat. Und die werde ich dem BVB auch trotz der Tabellenlage ich auch nicht absprechen. Dann musst du doch reinkommen. Und es ist doch erstaunlich, dass das wirklich in dieser Saison eigentlich ganz viele Ansatzpunkte gibt, damit es passieren kann, aber dann nicht eintritt. Und das ist wahrscheinlich dann doch letzten Endes ein bisschen Trainer gemacht, viel Mannschaft intern, die vielleicht oberflächlich funktioniert, aber in der Tiefe nicht. Und deswegen rennt der eine auch nicht für den anderen, also jedenfalls nicht den letzten Meter. Ich bin mittlerweile sehr gespannt, ob es also tatsächlich ja für international reicht. Ich rede oder du redest ja auch über Platz 4. Wichtig wäre dann ja zumindest Platz 6.
Ja, aber du gewinnst ja wahrscheinlich das Pokalfinale, deswegen bist du auf jeden Fall in Europa League. Nein, das war jetzt sehr, sehr flapsig und das hat auch mit dem Kern der Sache nicht so viel zu tun. Aber ich möchte doch eine Sache auch noch zu gestern abschließend sagen. Du hast ab einem gewissen Moment das Gefühl gehabt, du spielst da, das hatte mit Fußball nichts mehr zu tun, sondern es war wirklich Harakiri. Und das war bei einem Rückstand mit einem Tor noch gar nicht so richtig notwendig. Und da merkst du einfach, dass die Mannschaft an sich in Muster verfällt, die hier momentan bestimmt vom Trainer nicht vorgegeben werden, nämlich auf einmal ja. Das komplette Mittelfeld aufzulösen. Aber wenn du
das meine ich nämlich auch, also das kann niemals Traineransage sein, hinten jetzt also komplett 1-1 zu spielen. Ne?
Du weißt
also.
Aber natürlich, wenn du, ich glaube, Delaney rausnimmst und dafür Moda Hut bringst, dass du defensiv auf jeden Fall offener stehst als vorher. Und du holst dir damit vielleicht einen Schuss mehr Risiko rein und dafür opferst du deine defensive Stabilität. Also, und das
aber
ist
die hast du vorher auch noch gar nicht gehabt, oder?
Also nein, und das ist ja natürlich darüber, dann doch auch Trainersache. Also ich bin wirklich, möchte niemals, das möchte ich gar nicht, dass das jemand in den falschen Hals kriegt. Ich will hier überhaupt nicht suggerieren, dass der BVB nochmal den Trainer wechseln muss. Ich glaube, dazu ist auch zu viel, ich vermute einfach, dass für nächste Saison schon ziemlich viel geregelt ist, was das Traineramt angeht.
Das kann man nur hoffen, ne? Also weil natürlich ist diese Corona-Saison in vielerlei Hinsicht schwierig. Geldmäßig, Zuschauer nicht da. Und ich glaube, der BVB, darüber hast du vorhin zwar ansatzweise gesprochen, aber das wollte ich auch noch aufwerfen, haben wir gar nicht groß mehr Zeit für. Aber Vereinen und Mannschaften, denen das richtig wehtut, dass das Stadion leer ist, das sind Mannschaften wie der BVB, der da die Wand mit 25.000 hinter sich hat, wenn das Ding voll ist. Ne? Also
du verlierst dann
gegen München. Das kann ja selbst ich als Bayern-Fan attestieren. Die Bayern, das sieht man, brauchen es weniger als zum Beispiel die Dortmunder oder auch andere Vereine, auch die Schalker. Wobei, ob in Schalke nicht richtig der Baum brennen würde, wenn da Fans wären, das müssen wir mal an anderer Stelle diskutieren.
Ja, über der Schalke Baum kann ja nicht mehr brennen, der ist ja schon entlassen.
Der Baum ist jetzt ja wieder bei Sky. Genau. Ja, genau. Der hat auch eine Anschlussverwendung gefunden, also Respekt. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Wo war ich? Fans. Also wenn es Vereinen wehtut, dann natürlich den Dortmundern, ne? Und
ja, ich hab das gerade eben schon so reingerotzt. Also, du verlierst dann gegen Bayern München, glaube ich, nicht das Spiel. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So ein Auftritt wie gegen Stuttgart, der passiert dir dann vielleicht einmal, aber dir passiert
Köln
nicht auch.
Köln biegst du noch um wahrscheinlich. Das sind genauso, wo du in der 80. Minute, eigentlich hast du keine Körner mehr, aber du hast halt 25.000 Mann hinter dir. Mann und Frau natürlich mittlerweile auch, die dich nach vorne schreien und die letzten paar Prozente rausholen, die eigentlich nicht mehr drin sind. Ja. Dann versuchen wir es jetzt einmal abzubinden. Also du, wenn ich das so wahrnehme, bist zwar mittlerweile, wirst von Spieltag zu Spieltag durchaus skeptischer, glaubst aber noch weiterhin daran, dass mindestens Platz 4 geholt wird. Eine Aussage, ja, nein.
Ja, das heißt, kann man so sehen. Nein.
Nee, kein Ausdruck. Wir nageln uns mal auf eine Wette. Wir machen eine Wette draus.
Ja, lass uns eine Wette. Wir nagelsmannen uns darauf fest. Ja.
Wir nagelsmannen uns eine Wette drauf. Kiste Bier. Ich sag BVB nicht Vierter. Kriegst du Kiste Bier, wenn sie es schaffen. Ich krieg Kiste Bier, wenn sie es nicht schaffen.
Ja, die habe ich noch über. Brinkhoffs oder welches nehmen wir dann?
Ja, da vielleicht auch.
Nein. Brinkhoffs. Wenn, dann nehmen wir auch den Sponsor, nicht den Uralt-Claim. Ja.
Ja.
Ja, gut. Ich finde, ist auch, wir werden ja wahrscheinlich noch bei CL noch mal ein bisschen über den BVB kurz sprechen. Wir sind auf jeden Fall heute der BVB-Podcast, das muss man einfach mal sagen.
Deswegen. So war es von mir ausgelegt. Und ja, es ist schön. Aus meiner Sicht auch ein bisschen das passiert, was ich mir erhofft hatte. Ich glaube, schönen Gruß an Basti. Vielleicht ist es jetzt doch ein bisschen kontroverser geworden, nicht wahr?
Ja, auch für andere Hörerinnen. Ich möchte jetzt am liebsten einmal nach Kiel fahren und Tacheles reden, heißt das, glaube ich, mittlerweile. Nein,
naja, überhaupt nicht. Körperlich übergriffig werden wir da nicht mehr.
Wirklich letzter Satz zu dieser Thematik. Ich habe ja auch momentan wenig Argumente und natürlich ist das ein Wunsch. Also natürlich ist das mein Wunsch als BVB-Fan, dass man trotz einer bescheidenen bis schlechten, momentan schlechten Saison diesen Platz 4 ergattert, weil ich natürlich darum weiß, dass das dass das für eine Entwicklung eines Vereins und gerade bei uns momentan finanziell einfach große Löcher reißen würde. Noch dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mir donnerstags Fußball anzugucken.
Nee, donnerstags, also da, das einzig gute Gegenbeispiel für auch einträglichen und schönen Donnerstagsfußball war dann die Eintracht vor 2 Jahren. Ne? Aber gut. Dann machen wir hier jetzt einen Punkt und wechseln einmal über zur kleinen Achtelfinal-Vorschau. Ich hatte gedacht, wir begrenzen uns jetzt angesichts auch der Zeit, die ja durchaus schon etwas fortgeschritten ist, auf die beiden Partien, die jetzt in dieser Woche anstehen.
Es stehen ja 4 an, aber wir machen die Deutschen.
Ja, also Konzentration auf die. Wir können vielleicht einen Satz dann jeweils noch verlieren zu den Spielen. Ich glaube, da wartet ja noch Barcelona gegen Juventus. Oder habe ich das jetzt falsch mitgeschnitten?
Das ist so falsch mitgeschnitten. Barcelona spielt gegen Paris und Juve spielt in Porto. Oder wie,
ach, sowas.
Wie Lothar Matthäus aber in Bordeaux. Oder wie andere sagen wir in Bordeaux.
Ah, dann müssen wir aber trotzdem zu Barcelona, Paris sollten wir vielleicht trotzdem noch 2 Sätze sagen. Das, das hatte ich gar nicht so präsent.
Ja.
Aber lass uns mal beginnen. Da kommen wir auch schnell durch, weil wir ja letzte Woche dazu schon was gesagt haben. Leipzig, Liverpool, hattest du ja Leipzig eigentlich ein bisschen ins Viertelfinale geschnackt.
Ja, und da bleibe ich auch beim. Da bleibe ich beim.
Gut, bleibt so. Also ich sag, dass das ein sehr enges Höschen wird. Es ist also für mich ist weiterhin Liverpool vom Namen her Favorit, auch wenn Leipzig letztes Jahr eine sehr, sehr gute CL-Runde gespielt hat. Liverpool ja derzeit durchaus auch ähnlich wie der BVB in einem Krischen bis in der Krise steckt.
Ja.
Nachteilig diese Budapest-Nummer, die Leipzig da als Heimspiel deklarieren muss. Ah ja, es ist, ich finde 49, 51 und dann ist es Tagesform. Kann halt klappen, kann auch leider schief gehen.
Ja, weil international auch Form nicht immer Qualität schlägt. Und die Form spricht natürlich total für Leipzig. Aber das ist das Problem international. Das sind 2 Spiele und da kann einfach sehr vieles passieren. Klonk, klonk, klonk. Ich habe tatsächlich momentan, ich habe heute sehr, sehr aufmerksam bei Sky 90, dass die Formulierung Delle zur Liverpooler Situation gehört, woraufhin Jörg Jakob vom Kicker zu Gott sei Dank gesagt hat, ich finde Delle ist das falsche Wort. Das ist eine hausgemachte Krise, ist die schlimmste Krise, seitdem Klopp bei Liverpool ist. Und das ist tatsächlich so. Aber zu Klopp und Liverpool haben wir letzte Episode genug gesagt. Und es ist, glaube ich, nur Wasser auf unsere Mühlen, dass da momentan einfach das im Gebälk etwas kracht und das Zahnwerk nicht richtig läuft. Und das ist, glaube ich, für Leipzig wirklich eine richtig gute Situation, dass sie jetzt gerade Liverpool bekommen. Also ich glaube, die Chance war nicht größer.
Genau, also wenn du eine Chance gegen Liverpool hast, dann jetzt gerade. Ne? Also das, glaube ich, ist durchaus klar.
Ja.
Ich glaube, das scheinen wir jetzt schon nach einer Woche so ein bisschen, ich hatte ja von den, du hast es ja scherzhaft gesagt, Kollegen, wir sind ja eher so die jungen Padawane der MML-Boys. Ich hoffe, wir liegen ein bisschen näher an der Wahrheit dran, wenn wir was tippen.
Ja, es kann jetzt natürlich eigentlich nur ein 0-5 für Liverpool geben. 3-mal Salah, 2-mal Firmino.
Ja.
Oder vielleicht
auch dann hast du den Salah, ne? Also
dann hast du den Salah. Salah.
Ja, wie gesagt, 51, 49, spitz auf Knopf eigentlich, enges Höschen, alles, was man an Phrasen dazu zu engen Spielen finden kann.
Kann so ausgehen. Ist eine 50-50-Entscheidung, ist ein Coinflip. Ja.
Könnten aber auch nur 50% sein, man weiß es nicht so genau. Ja. Ohne Heimvorteil, so gänzlich für Leipzig, würde ich sogar fast eher 40-60 sagen. Aber Form spricht eher 60-40 für Leipzig.
Echt? Also, wir gucken es uns an. Du meinst 40-60 für Liverpool?
Ja, durch Budapest. Also.
Ich finde, es wiegt viel
schwerer. Wobei das derzeit eigentlich auch wenig eine Rolle spielt.
Ja, und ich finde, es wiegt viel schwerer, dass vermutlich, also das Achtelfinale ist ja das längste Achtelfinale der Welt, weil es immer über mehrere Wochen
über
gespielt
100
wird.
100 Wochen gespielt wird, genau, ja.
Und ich finde, es wiegt viel schwerer. Man stelle sich vor, RB erzielt ein gutes Hinspielergebnis mit einem oder vielleicht sogar 2 Toren Unterschied. Und ich glaube, es macht viel mehr aus, dass in Anfield niemand sein wird.
Ja, gut, also Anfield hat natürlich überhaupt nicht den Roar, wie es normalerweise haben würde, ohne Frage.
Weil this is Anfield, maybe. Also
ja, und dann hört es sich halt nicht an wie Anfield, wenn du dann reinkommst.
Ja, um Vin Diesel zu zitieren, wichtig sind die Leute in diesem Raum. Und das hast du momentan bei Liverpool nicht.
Ja. Wollen wir dann noch kurz den Dienstag Barcelona-PSG? Ja, jetzt rein von den Namen her auch so eine Sache, wo man auch jetzt keinen ganz klaren Favoriten ausmachen kann? Oder siehst du es anders?
Du hast den letztjährigen Finalisten gegen den letztjährigen Halbfinalisten. Nein, Viertelfinalisten. Entschuldigung.
Erinnere dich daran, welche großartige Mannschaft sie in Grund und Boden geschossen hat. Ja.
Wer war das denn noch? Um mit Kevin Großkreuz zu sprechen, da waren wir im Fernseher kaputt.
Ja, da war
sein. Und ich habe auch gehört, dass Barcelona richtig scheiße gespielt haben soll.
Ja.
ich verfolge Ligue 1 0,5, also wirklich wenig. PSG interessiert mich auch tatsächlich nicht, weil es für mich ein ganz komischer Kader ist, komisch im Sinne
von. Also Ligue 1 ist für dich wie Frauenfußball für Peter Neuro.
Nein, nicht. Ich möchte weder, dass hier despektierlich über den Frauenfußball geurteilt wird. Ich finde einfach an PSG, ich habe, als ich die ersten Kids, hallo, nicht Zielgruppe, als ich die ersten Kids mit PSG-Outfits sah, dachte ich.
Ja, schlimm.
So geht die Welt unter. Also wirklich.
Ja, Mbappe, ja.
Tolle Einzelspieler, aber du weißt
ja,
auch.
Ja, Neymar, ne? an dem guten Tag. Nur leider hat er selten in richtig gute Tage überbewertet.
Er ist verletzt, darf man nicht vergessen. Er spielt auch Dienstag nicht, er ist verletzt.
Gut für PSG, meiner Meinung nach.
Nee, glaube ich nicht.
Also wobei gegen Barcelona könnte er sogar motiviert sein. Ne? Also,
ich glaube, bei Neymar liegt es auch nie an der Motivation. Es liegt einfach daran, dass er versucht, das Besondere zu machen in Spielen, in denen das Besondere manchmal vielleicht gar nicht gefragt ist. Ich habe aber wohl verfolgt, dass Pochettino jetzt auch nicht die Ergebnisse erzielt hat, die man von ihm vielleicht erhofft hat. Und vor allen Dingen auch, was das Spiel, den Spielstil angeht, natürlich noch nicht seine Meriten sich dort verdient hat und noch nicht so richtig den Einfluss geltend machen konnte. Aber wir dürfen auch bitte nicht vergessen, Barca hat momentan einen relativ guten Lauf in der Liga. Und,
trotz Trilliarden Schulden, aber ja.
Ja, und ich glaube, das interessiert dich auf dem Feld tatsächlich nicht. Ich glaube, sowas wie Trainer, Sportdirektor Probleme, das kriegst du als Profi mit. Ich glaube, solange, wichtiges Aber, solange der Check noch kommt, auch wenn er etwas gemindert ist oder etwas mit Gehaltseinbußen verbunden ist, aber solange der Check noch pünktlich kommt, ist, glaube ich, alles tutti. Es gab ja unter der Woche übrigens auch noch super gute Nachrichten für den BVB bezogen auf Barcelona, weil Ousmane Dembélé sein 100. Spiel gemacht hat und die letzte Rate von 5 Millionen nochmal reinkam. Und ich hoffe, sie kam rein. Ansonsten müsste
da
man
vielleicht. Da hörte ich die Münzen prasseln in den Geldspeicher der Dortmund. Ja, das war jetzt ein kläglicher Versuch, Werner Hansch zu imitieren.
Das muss man sagen. Es ist schwierig. Nein, ansonsten muss man halt da Zwegert vorbeischicken. Also wenn das nicht funktioniert und wenn das, also es scheinen ja noch mehrere Vereine, unter anderem auch ja der FC Bayern, noch auf Geld zu warten für Transfers. Ich glaube, das müsste bei Bayern dann ja Vidal sein, ne?
Ja, den kann man ja irgendwie einen lustigen Dreieckshandel jetzt noch aushandeln mit. Ist er jetzt wieder bei Inter oder wo ist er? Bei Juve? Nee, bei Inter, ne?
Ach ja, ja?
Ja. Er spielt beim besten Trainer Europas.
Oh ja. Wollen wir, also das ist jetzt wirklich off-topic, aber wir haben in den letzten Wochen, als Inter Mailand noch Gruppengegner der Borussia aus Gladbach war, doch mit sehr interessierten Augen und Ohren verfolgt und gehört, was, ich hätte fast Paolo Conte gesagt, was Antonio
sich da zurechtgesungen hat an der Außenlinie, genau.
Also er konnte sich das nicht verkneifen, der Conte.
Nee, er konnte sich tatsächlich nicht verkneifen,
Qualitätsurteile und Unterschiede zwischen der Serie A und der Bundesliga auf Seiten der Bundesliga zu sehen, und zwar den Qualitätsunterschied so, dass es ein Gefälle Richtung Deutschland gäbe und dass in Italien ganz anders taktisch trainiert würde. Und da nahm er als Beispiel unter anderem auch Ashraf Hakimi, den wir in Dortmund tatsächlich schmerzlich vermissen, das muss man sagen. Das
wollte ich vorhin noch sagen, als du über die Außenverteidiger gesprochen hast, dass Hakimi natürlich ein durchaus großer Verlust ist.
Zumindest offensiv, ja. Das würde ich komplett unterschreiben. Ja,
defensiv war natürlich nie so eine Bank, aber.
Nee, das ist aber, ich finde, also das darf so auch bei so einer Offensivpower und so einer Schnelligkeit kannst du das eigentlich erwarten. Das ist dann, sind für mich immer so klassische Spieler, die dann irgendwann sich entscheiden müssen oder von Trainern in diese Entscheidung gedrängt bzw. in diese Richtung gelenkt werden und dann, wo es dann vielleicht heißt, naja, für Flügelmittelfeld reicht es nicht, aber du bist vom Tempo einer für die Außenbahn drauf und runter. Ja. So, zurück zu Barca.
Ich wollte gerade sagen, einen Tipp brauche ich noch.
Ja, ich glaube, Barca wird das entscheiden. Ich sehe bei Paris momentan nicht die Qualität, was das Mannschaftliche, was das Spielerische angeht. Natürlich sind das alles tolle Einzelkünstler, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Barcelona sich das gegen PSG nehmen lässt. Ich glaube, also Paris wird auch eine Art von Konsolidierungsjahr hinter sich bringen. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Titel für sie gebucht ist, so wie in den letzten Jahren. Da sind das habe ich zumindest in der Liga mitbekommen. Das ist durchaus auch ein Titelkampf dieses Mal. Und das ist eigentlich, um ein Conte einen gekonnten Konter zu unterbinden und wirklich ihm da recht zu geben. Es ist schon wirklich ein Armutszeugnis für die Bundesliga, dass der FC Bayern, ich glaube, 4 Punkte aktuell auf den 2. Platzierten hat. Und eigentlich in allen anderen Ligen die Mannschaften, die lange gespielt haben, wie Paris, wie Barcelona, dass die Probleme haben in der Liga. Wie auch Liverpool, also obwohl die nicht so lange gespielt haben. Das Juve fällt mir noch ein, genau. Das ist gut, einfach also krass.
Dann machen wir hier jetzt ein Häkchen hinter dem
FC Barcelona. Walter Eschweiler hat früher mal bei RTL gesagt, stippe eine klare 1.
Ja. Gut, es sind ja 2 Spiele. Jetzt tippst du erstmal im Hinspiel auf jeden Fall eine 1 und du glaubst auch, dass Barcelona
weiterkommt. Ich glaube, Barcelona kommt weiter, ja.
Gut.
Der kleine Zwerg, der kann was.
Dann fahren wir doch mal eine kleine Tour zurück und zwar zum BVB. Auftritt in beim Barbier von Sevilla. Ich hoffe, er schneidet euch nicht die Punkte weg. Punkte ist jetzt Quatsch in dem Zusammenhang. Also ich hoffe, ihr kommt frisch frisiert auf den Platz und könnt zumindest ein brauchbares Ergebnis für ein gutes Rückspiel in Dortmund dann holen. Wie sieht's bei dir aus? Was tippst du?
3:0 für Sevilla.
3:0.
Ja, ich kann mir da ehrlich gesagt, ich kann mir das auch schön saufen oder versuchen, das schön zu saufen, aber so viel.
Und dann 4:0 im Rückspiel oder raus?
Das ist das Schöne, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass unsere Tipps für den Arsch sind, was wir in dem Fall, muss ich das ja fast hoffen, dass das Achtelfinal-Rückspiel ja erst in.
Ach, jetzt er baut den Watzke hier.
Nein, ja, darum geht es gar nicht. Es geht tatsächlich, dass man, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich bei jedem BVB-Spiel ein gutes Gefühl gehabt und momentan habe ich, dann gab es eine Zeit, da hatte ich gar kein Gefühl mehr und jetzt mittlerweile denke ich so,
Also ich hätte einen Vorschlag. Ich weiß, das ist das eines der Spiele, die Partie gab es vor ein paar Jahren mal in der Euroleague.
Oh, ja.
Und ich weiß, dass selbst ich als ja in dem Moment zwar Anhänger des deutschen Vereines, aber eben ja nicht unbedingt mit großen, übergroßen Sympathien für die Dortmunder versehen, auch 10-mal in die Tischkante gebissen habe, ob eine Schiri, der euch verpfiffen hat, dieses unsägliche Zeitspiel damals. Also ich würde den Jungs das Video zeigen.
Ja.
Und sagen, dass wir da eine Rechnung offen haben. Und ich glaube, da müsstest du jetzt noch nicht mal der allergrößte Trainermotivator sein. Ich glaube, ich hätte dann Bock, auf den Platz zu gehen und denen mal richtig mal richtig was zu zeigen. So.
Das Problem ist, dass da natürlich nur noch Hummels und Piszczek und Schmelzer, der nun ja auch wirklich langzeitverletzt ist, dass die was damit anfangen könnten, weil sie sagen könnten, oh ja, das wissen wir noch, weil wir dabei waren. Aber ich finde die Idee per se gar nicht so schlecht, mal auf der gerade in so einem Spiel mal auf der komplett emotionalen Schiene zu kommen.
Ja, komplett.
Ich glaube nur, dass, gut, ein Problem gibt es halt nicht. Dieses Mal verschwinden die Bälle nicht oder die Ballkinder bringen sie nicht rein, weil.
Nee, stimmt. Also, es wird natürlich auch in ich glaube, es heißt Juan Piz, heißt dieses Stadion. Oder verwechsel ich das jetzt mit dem von Betis? Auf jeden Fall dieses schön mit den roten Sitzschalen ist es. Ja, ohne Fans wahrscheinlich ja dann doch etwas fairer im Umgang miteinander. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, Dortmund kann da auch ein 0-0, ein 1-1 und das wäre ein 1-1 wäre ja fast ein Traumergebnis mitnehmen. Ja,
würde ich sofort unterschreiben.
Gut, dann haben wir uns hier geeinigt.
Also ich sehe den BVB. Ich bin wirklich nicht so optimistisch.
Ich sehe den BVB dann noch nicht so draußen, wie du ihn siehst. Und da muss auch ich mal an den deutschen Fußball denken.
Ja.
Es wäre auch nicht schön, wenn wir da schon wieder so viele Mannschaften im Achtelfinale verlieren. Ja. Dann kommen wir noch zum allerletzten. Ich glaube, wir können es dann abbinden damit, oder? Ja. Also du bist zweckpessimistisch, kannst dann nur von grundpositiven Dingen überzeugt werden dann. Also du hängst die Latte so niedrig, dass man halt rüberspringen kann. Und vielleicht tun es die Dortmunder auch. Ich bin da sogar ganz frohen Mutes.
Ja, mir ist es Latte sozusagen.
Sehr schön. Apropos Latte, dann kommen wir noch zum Spiel Porto gegen Juve. Würde ich jetzt doch deutlich Juve buchen, ehrlich gesagt.
Ja, es war ein sehr riskanter Delling, den du gerade gebracht hast. Also das ist schon, das ist schon hart.
Alles für die Fans.
Das ist vielleicht nochmal eine Sondersendung. Und dann müssen wir so einen Gast haben wie Carsten Fuß oder so. Also wenn wir irgendwann mal Gäste haben in unserem Leben. Das wird nicht passieren. Also zumindest keine.
Derzeit sieht es noch nicht danach aus, aber
nicht
vielleicht.
Nicht in der Größenordnung. Auch Juve, ich halte Andrea Pirlo für keinen guten Trainer, so was ich so mitgeschnitten habe. Und dementsprechend, das kann so oder so ausgehen. Ja. Das habe ich auch schon mal gesagt.
Aber Cristiano Ronaldo, CR7, ganz gut in Form wieder. Also Porto hat immer geile Talente, die irgendwann zwei Jahre später bei Juve dann spielen oder bei sonst wo, aber wird nicht reichen. Ich glaube, Juve macht's. Finden wir alle ungeil, Juve nervt auch, aber passiert halt so.
Ja, nervt Juve so.
Ah ja, also Juve ist schon. Also ich mag Pirlo, jetzt sind wir schon wieder so wenig konfliktorientiert.
Deswegen, ich
teile
ich will ja gerade darauf hinaus, dass ich Porto in Front
sehe. Ja, dann sag, gut, Porto. Kennst du drei Spieler von denen?
Nein.
Gut.
Ich bin ehrlich, ich kann jetzt auch nicht mutiger Tipp. Ich könnte jetzt auch nachschlagen.
Nee, ist ja gut. Also gut, ich Juve, du Porto. Ja. Da würde ich jetzt aber kein Bier drauf wetten wollen.
Nicht Julian Weigel bei Porto?
Das ja, bei Benfica weiß, Porto, ne?
Bei
ja,
Benfica Lissabon spielt, liebe Hörerin. Ja. Nein, es ist gut, einfach, ist wie immer, ich kann das auch gar nicht so richtig festmachen. Ich hab da einfach das Gefühl, dass Juve dieses Jahr, ich meine, man kann das in der Champions League ja immer auch sowieso sagen, aber übrigens Pepe spielt noch beim FC Porto, einer unserer Lieblingsspieler.
Oh ja, das ist ein Sympath. Auf den Beruf, hat man auf jeden Fall als Stürmer auch richtig Bock, gegen den zu spielen.
Im Zweitberuf Drecksack, das darf man nicht wissen.
Ja. Und das ist ja eine schöne Geschichte, CR7 gegen seinen alten Kumpel Pepe, oha.
Ja, und du darfst auch nicht vergessen, der grandios, in Berlin weinen sie ihm noch Tränen nach, Marco Grujic ist unter anderem im Mittelfeld dort, also. Ich habe natürlich gepokert, ich weiß natürlich alles. Also ich könnte jetzt auch sagen, wer im Sturm spielt, wenn das hier bei Kicker mal weiter scrollen würde.
Ja, bitte.
Zum Beispiel ein ganz junger Spanier, Toni Martinez, oder auch ein Iraner, Mehdi Taremi, ein ganz, ganz talentierter Mittelstürmer.
Gesundheit, ja.
Mhm. Ja, nein, ich kann es gar nicht feststellen. Ich möchte einerseits auch der Konterpart sein und andererseits, du hast ja irgendwie recht. Also vielleicht verbindet man mit Juve noch so diese alte Rivalität, weil man auch in diversen Duellen mal nicht so gut aussah gegen sie, aber gleichwohl, mei, was interessiert mich das Geschwätz von vorgestern. Aber ich glaube echt, Porto hat eine Chance.
Gut. Ja, also ich glaube, Juve weiter, du gibst dein Pläsier für den FC Porto aus Porto, der Stadt des Portweins. Eine Hafenstadt vermutlich. Naja, lassen wir das jetzt. Dann würde ich jetzt, also ich würde nicht nur sagen, weil wir den Konjunktiv jetzt weglassen.
Achso, ich habe mich vergrößt. Ich dachte, wir reden über Bordeaux und nicht über Porto.
Also hier, Bordeaux, ja, Girondins.
Ich möchte nach Bordeaux.
Leider nicht mehr so gut. Ja. Dann binden wir auch dieses Thema jetzt ab und kommen noch zu unserer kleinen Lokal. Ich fühle mich hier
wie beim Bondage, was wir alles abbinden, ey, das tut echt weh. Na gut, egal.
Ja, okay, wir machen das Seil wieder etwas lose und widmen uns noch mal kurz unserem kleinen, schnuckeligen, norddeutschen Zweitligisten, der KSV Holstein, die am Freitagabend unter Flutlicht spielte, leider auch ohne Zuschauer, aber einen sehr, sehr wichtigen Dreier geholt hat und aus meiner Sicht leider sehr ungerechtfertigt diesen Dreier holen durfte, dank eines Elfenmeters, der, also zum Thema war vielleicht noch ein Satz dann. Also das war gar nichts, oder?
Ja, war was?
Ja, was war denn, ja?
Ich habe es letzte Woche, habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber es ist natürlich schön, wenn dann zumindest die Sache aufgegangen ist und du gewinnst ein Spiel, was du, ich sehe das ein bisschen anders, ich glaube, der Sieg war schon verdient, aber die Situation selber war natürlich.
Spielanteile ja, aber es fehlten eigentlich so richtig klare Chancen, wenn man ehrlich ist, ne? Aber Würzburg hat das gut gemacht dafür, dass die jetzt wirklich richtig unten drin sind.
Absolut.
Also die sind ja Betonletzter quasi. Also als Würzburger würde ich so sehen, dass ich sage, das hat dann der Schiedsrichter doch maßgeblich verantwortet.
Ja, da wäre ich schlecht drauf, weil das ja auch in der Woche davor schon gegen Fürth passiert ist. Da würde ich als Würzburger auf jeden Fall sagen, dass es so nicht geht.
Da kocht das fränkische Blut auf jeden Fall, ja.
Der Frank in mir findet es auch arg merkwürdig.
Ganz arg. Dass
alle Schiedsrichterentscheidungen momentan gegen uns, gegen Würzburg laufen.
Gegen die Würzburger, ja.
Top-Trainer übrigens mit Bernhard Trares, also. Der ist, ne? Wollen wir den Stab auch nicht brechen, aber ja, nee, also ich bin ja der Meinung, solche Spiele musst du, das ist ja nicht meine exklusive Meinung, aber wenn du solche Spiele gewinnst, dann kann halt was auch in diesem Jahr gehen. Na, klar hast du an diesem Wochenende so hüben wie drüben. Du hast natürlich den HSV, der jetzt nicht gewonnen hat, sondern im Topspiel gegen Fürth auch nur ein Unentschieden geholt hat.
Ja, lief ja gut für Holstein.
Ja, gleichwohl hätte natürlich auch Bochum gerne auch mal weniger Punkte holen dürfen, als sie heute getan haben mit dem 2-0 gegen Braunschweig. Das heißt, die tabellarische Konstellation, die ist ja vergleichbar mit dem ersten Jahr nach dem Aufstieg. Das heißt, da ist nach wie vor natürlich eher Platz 3 als Platz 2 und 1 im Visier. Aber momentan haben alle drei da vorne 42 Punkte. Und von den dreien da vorne macht mir der HSV, hallo Basti, macht mir der HSV am meisten Sorgen, weil er momentan auch große Schwierigkeiten hat, wieder eine Serie zu starten. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich unter der Woche...
Aber kaum verliert, ne? Also das muss man schon sagen.
Sie
punkten derzeit nicht dreifach, aber sie verlieren auch nicht.
Richtig, aber du weißt, wenn du dreimal in Folge unentschieden spielst und das nächste Spiel verlierst, hast du seit 4 Spielen nicht gewonnen. Wenn du dreimal in Folge unentschieden spielst und das nächste Spiel gewinnst, bist du seit 4 Spielen ungeschlagen. Es hängt dann von dem Spiel ab, dass du als nächstes gewinnst oder verlierst. Ne? Also das ist dann das, was dein Selbstbewusstsein angeht. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil ich habe unter der Woche Daniel Thun bei Kicker Meets the Zone gehört und ich finde, das ist vom Typ her, klingt er, das muss man ja immer sagen,
super.
Weil es natürlich nicht, ich habe die Innenperspektive nicht, aber er klingt nach einem sehr, sehr aufrichtigen, spielerorientierten, realistischen Trainer, der doch auch so, das hatte ich im Sommer, wir reden eigentlich über die KSV, aber jetzt bin ich doch kurz beim HSV. Im Sommer hatte ich das Gefühl, echt jetzt Daniel Thun? Also du hattest im ersten Jahr natürlich den Wechsel Hitz-Wolf, Entschuldigung. Ja. Das war in der Hitz.
Der jetzt übrigens Gefecht. Trainer geworden ist
beim FC
Magdeburg.
Richtig. Mhm. Dann hast du im zweiten Jahr Hecking, einen echt großen Namen, wie ich finde, der natürlich sich im Endeffekt aufs Brot schmieren lassen muss, den Satz, wir haben im Sommer, im Mai was zu feiern.
Ja, aber erst dann auch, wenn es im Mai dann soweit ist, ne?
Ja, das mit dem Fell und den Bären und so weiter, das machen wir jetzt nicht, weil das wären wieder in anderen Sendungen 3 €. Und jetzt hast du natürlich, für mich war das so, und ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass so einige Fußballblätter, die es so vertreten haben, auch so Transfers wie Terodde, von dem man ja einfach weiß, das ist ein herausragender Zweitliga, aber kein überdurchschnittlicher Erstligastürmer. Ich hatte so das Gefühl, jetzt ist man transfertechnisch und beim Traineramt in der zweiten Liga angekommen und macht es sich dort gemütlich. Und deswegen war ich sehr positiv überrascht von diesem, also nicht positiv überrascht, weil ich es ihm nicht zugetraut hätte, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass da jemand einen fußballerischen Plan für den HSV hat. Und das war in den letzten es war unter Hecking für mich nicht zu erkennen. Da hat also der Satz, den Thun auch sagt, ist, man hat sich doch sehr auf die einzelnen Qualitäten als auf die mannschaftliche Stärke verlassen. Würde ich sofort unterschreiben.
Jede Krise war gleich lebensbedrohlich. Und Thun hat schon eine schwierige Phase positiv gemeistert. So, das wahrscheinlich, weil ein bisschen mehr Ruhe auch jetzt im HSV ist und sein muss. Also ich finde den absolut großartigen Typen. Ob er ein guter oder richtig großer Trainer ist, kann und will ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber bislang sieht es eigentlich ganz gut aus. Und du hast gesagt, dass der HSV dir am meisten Sorgen bereitet. Ich glaube, der HSV wird ohne ganz, ganz große Herausforderungen tatsächlich aufsteigen. Und dann ist aber danach die Frage, ob diese Truppe tatsächlich für die Bundesliga reicht. Da gebe ich dir recht. Die ist jetzt so ein bisschen Zweitligafußball und gehobener Zweitligafußball, wenn man ehrlich ist. Aber die riecht jetzt noch nicht nach Mittelfeldplatz in der Bundesliga.
Ja, soweit.
Aber da muss man ja auch erstmal hin. Bären und Fell, ne?
Also so würde ich auch noch gar nicht denken. Also machen wir es mal schwarzmalend und nicht rothosenmalend. Wenn Bochum gegen Aue gewinnt am Freitag und Holstein gegen Fürth gewinnt und der HSV, der hat nämlich pikanterweise nächste Woche dann die Würzburger Kickers, da muss er nach Würzburg, wenn sie da wieder nicht gewinnen, dann rutschen sie automatisch aus den direkten Aufstiegsplätzen. Und dann möchte ich in Hamburg die Ruhe, die dort noch herrscht, sehen. Ich fürchte, das ist dann auch sehr, sehr schnell sehr, sehr fragil. Natürlich auf dem Papier ist das das ist sowieso ein Pflichtsieg. Und wenn du dort keinen Pflichtsieg einfährst, und dann möchte ich sehen, na klar, Fürth gegen Kiel ist auch kein Selbstgänger für Holstein. Aber dann möchte ich mal sehen, wenn tatsächlich der HSV wieder innerhalb von wenigen Wochen von souveräner Spitzenreiterschaft von den direkten Aufstiegsplätzen runterrutscht, dann möchte ich mal die Ruhe in Hamburg, dann sehe ich die sehr stark auf der Probe. Da bin ich gespannt. Ja,
gebe ich dir ja durchaus recht. Da würde ich dir jetzt gar nicht widersprechen wollen.
Mach doch mal.
Dass wir, ja, nee, in dem Falle sehe ich es ja tatsächlich so wie du. Also ich glaube zwar, dass der HSV sich am Ende durchsetzen wird, aber es ist jetzt auch schon entscheidend, was in den nächsten Spielen passiert. Und das kann nach dem nächsten Spieltag ja oben auch genauso aussehen wie jetzt gerade. Es kann sich dann schon ein bisschen was maßgeblicher in die eine oder andere Richtung entwickeln. Was glaubst du, was die KSV holt aus deiner Sicht, was in Fürth? Wie sieht's aus? Ist schon ein schwieriges Spiel, meiner Meinung nach.
Ja, und man hat in meiner Erinnerung auch in Fürth nicht immer so gut ausgesehen. Deswegen ist das schon, das könnte ein ganz, ganz wegweisendes Spiel sein.
Ja, also und machen wir es zum 6-Punkte-Spiel? Ja, ne?
Ja, definitiv. Also man hat ja auch de facto, wenn man gewinnt, 6 Punkte Abstand auf Fürth und vermutlich damit auf den nicht zur Relegation berechtigten 4. Platz. Das ist für mich nicht nur das Sprichwörtliche, sondern es ist ein 6-Punkte-Spiel. Wenn Fürth gewinnt, sind sie punktgleich mit Holstein. Mhm. Wenn Fürth verliert, dann ist Holstein auf 6 Punkte weggezogen. Und das wäre schon, wir sind dann am 22. Spieltag oder haben ihn dann hinter uns, das wäre schon eine Hausmarke. Für mich bleibt noch immer so ein bisschen das Wild Horse. Letzte Woche habe ich vom Flying Horse gesprochen. Das Wild Horse bleibt tatsächlich dieses Pokalereignis. Also,
aber meinst du nicht das White Horse? Oder meinst du eigentlich den weißen Elefanten im Raum?
Nee, also ich meine nichts mit Elefanten. Ich meine tatsächlich das Wild Horse.
Also, okay, du meinst
das,
also du ein nicht, wildes Pferd.
Das
ist unberechenbar. Das nicht gezähmt.
Richtig, ja, was unberechenbar ist.
Ja.
Das ist tatsächlich der Ausgang dieses Pokalviertelfinalspiels. Und das könnte. Schwierig. Also wenn es gut läuft, gibt es dir für die zweite Liga, fürchte ich, nicht den direkten Push, sondern es ist für dich eine körperliche Belastung, auch eine mentale Belastung, aus der du nicht so viel Profit schlagen kannst. Aber wenn das halt schief geht, kann es genau in die andere Richtung kippen, weil du dann natürlich so ein wirklich sehr, sehr ein träumerisches Ziel, nämlich einmal Pokalfinale als Zweitligist.
Ja.
Klar, man müsste auch noch ein Halbfinale spielen, by the way, aber dass du das dann ein bisschen aus den Augen verlierst, gleichwohl du dich dann natürlich mit voller Kapelle auf die Meisterschaft, in Anführungsstrichen, also auf die Zweitligasaison konzentrieren kannst. Und ich fand es schon beeindruckend, dass Ole Werner am Freitag zu Recht entschieden hat, erstmal zwei Säulen, zwei Führungsspieler, zwei Leistungsträger mit Bartels und Mühling draußen zu lassen und sie dann, für mich ist das gar nicht, das finde ich immer zu, das ist so Kommentatoren Kackspiel. Jetzt hol er sie doch raus. Also jetzt müssen sie doch noch ran. Du holst dir doch immer auch eine gewisse Art von Praxis, von Vertrauen, wenn du auf dem Platz stehst und zwar in einem Wettbewerbsspiel, nicht auf dem Trainingsplatz. Und dementsprechend finde ich das immer gar nicht so überraschend, wenn dann doch zwei Leistungsträger kommen.
Nein, total graue Theorie. Und also wenn ein Trainer es dieses Jahr permanent geschafft hat, so zu wechseln, dass danach irgendwas in der Mannschaft passiert ist, ist das Ole Werner. Der hat meiner Meinung nach mit Wechseln, die er zu richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute ein- und die richtigen Leute auch ausgewechselt hat, hat der Kiel, ich will jetzt nicht übertreiben, aber locker 9 Punkte geholt.
Ja.
Und deswegen ist Ole Werner auch so ein geiler Trainer. Ja. Bestimmt macht er, also ich sehe den ja nicht täglich bei der Trainingsarbeit, deswegen kann ich mir das Urteil gar nicht anmaßen. Aber Entscheidungen, die er ad hoc in diesen 90 Minuten trifft, die haben Hand und Fuß. Davor, diesen Wechsel, sie eben in dem Spiel ihnen ein bisschen Ruhe zu gönnen, war richtig, weil wahrscheinlich die letzten Wochen richtig auch an den Kräften gezehrt haben und die nächsten Wochen auch noch das weiter tun werden. Also sehr dosiert und es war erfolgreich. Am Ende des Tages hat er einen Dreier geholt und gut ist, ne?
Ja, also dementsprechend und die Tabelle lügt ja auch nicht.
Das sowieso nicht.
Dementsprechend kann er zumindest kein Chor schlechter sein, sagen wir es mal so.
Und, gut, ich glaube, wir sollten so langsam, Entschuldigung, bin ich dir jetzt ins Wort gefallen?
Nö, es dauert ja nicht nur ein Spiel 90 Minuten, heute dauert auch ein Podcast, eine Podcast-Folge 90 Minuten, deswegen sind wir auch schon, finde ich, auf der Zielgeraden.
Ja, plus dann noch einen kleinen Videobeweis gleich und ich denke auch noch 3 Minuten Nachspielzeit.
Ja,
wir versuchen uns jetzt tatsächlich insofern kurz zu halten, als dass wir jetzt so das Ende einläuten. Wir müssen ja jetzt auch keine große Prognose wagen. Ich glaube auch, dass zumindest Kiel in Fürth eine Chance hat, weil auch auswärts gerade dieses Jahr auch immer noch mal ein bisschen mehr drin war als zu Hause.
Jo.
Und ja, ich teile absolut, dass es ein 6-Punkte-Spiel ist, also sehr, sehr wegweisend für die nächsten Wochen.
Ja, und du kannst mit einem Punkt in Fürth ja auch immer leben. Also
ja,
da Not, führt genau. Kein Weg dran vorbei.
Da führt, da, also da, ja, das kann ich gar nicht toppen, diesen Gag. Das tut mir leid.
Ja, und es, ich finde es ganz, ich halte mich immer so zurück, dass ich selber nicht so viel lache über diese Knaller, aber es ist schon, was der da schon.
Ja, weil es auch immer so sympathisch ist.
Ja.
Wenn man selber lacht. Habt ihr verstanden, ne? Ja, er lacht deswegen nicht, weil ihr es nicht verstanden habt, ne? Genau, ja. Hm. Verstehe ich wiederum. Ein bisschen ins Plaudern. Wahrscheinlich war das eigentlich das Zeichen, dass wir auch aufhören sollen.
Ja, ich, wie gesagt, über den VAR können wir auch bestimmt noch in, also ich habe die Vermutung, dass das auch in den nächsten Wochen immer mal wieder, also es ist ja schön, dass alle Zeitgenossen, die immer gesagt haben, wir brauchen doch die Romantik, wir brauchen doch dieses Gefühl, dass wir am Stammtisch uns über Schiedsrichterentscheidungen aufregen müssen. Ja, das haben wir doch jetzt auch. Wir regen uns vielleicht sogar viel mehr auf, weil wir jetzt davon ausgegangen sind und das ist halt auch wirklich Quatsch, dass mit dem Einsatz des Videoassistenten oder des Video Assistant Referees alle Probleme beseitigt sind. Es gibt halt nach wie vor auch aufgrund des Spiels einfach Situationen, die man so nicht bewerten kann und die einfach auch eine Bewertung durch den Videoassistenten schwierig machen. Und es ist halt nach wie vor, solange man davon nicht abgeht, dass man es so macht, wie man es macht und nicht wie beim American Football beispielsweise einfach ganz klare Dinge nimmt, die man bewerten darf. Und zwar, man sagt abseits und
Ich glaube, tatsächlich führt mir das zu weit. Ich glaube, das sollten wir mal in einer gesonderten mal wirklich eine VAR-Sendung machen.
Ja, das
Weil du setzt jetzt ganz viele Teaser, auf die ich echt auch noch eine halbe Stunde faseln könnte, aber ein Podcast 2 Stunden, da wird es dann leicht unerträglich.
Ja, das zieht sich dann am Ende, das ist richtig. Aber wir sollten zumindest festhalten, dass man Also man soll nicht vergleichen, Sportarten sowieso nicht, aber ich finde, man kann dort einiges lernen, indem man einfach klipp und klar sagt, so, wir haben keinen Beweis für das, deswegen bleibt der und kommunizieren.
Ja.
Das sind so die 3-4 Sachen, die man da lernen kann. Und das sollte jedem
Schiedsrichter Gebe ich dir ja komplett recht, da sind wir uns ja sehr einig. Das haben wir ja auch schon durchaus öfter mal per Sprachnachricht oder WhatsApp-Tipper-Nachricht auch schon gesagt, ne? Na gut, dann lass uns tatsächlich, ich weiß, wir haben hier noch ein ganz kleines technisches Problem gehabt, das wir jetzt irgendwie lösen konnten. Wichtig ist, dass wir uns einmal, glaube ich, nochmal von unseren Hörern verabschieden. Wünschen euch noch eine schöne, diese Woche geht ja aus. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche morgen. Viel Spaß mit Fußballspielen.
Oder wir nicht wissen, ob die uns nicht auch nächsten Sonntag hören oder so.
Stimmt, ja, vielleicht werden wir ja sowas auch wie so Fans tatsächlich nochmal entwickeln.
Für die machen wir das, für die Fans da draußen. Für die machen wir das.
Ich habe schon T-Shirts gedruckt. Nein.
Ich habe auch schon 3 Mille investiert in die ganze Sache.
Das wird, ja, genau.
Das ist, glaub ich, weiß nicht, ist ähnlich so wie die Pochettino-Wette. Naja, gut.
Ja. Also, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Viel Spaß bei allen möglichen Fußballspielen, die ihr dann guckt. Guckt nicht zu viele. Guckt die richtigen. Sucht euch die richtigen aus. Und wir werden uns dann in der nächsten Woche wieder hören. Ich bedanke mich fürs Zuhören und macht's gut.
Ich überbegebe mich. Tschüss.
Tschüss.
Zwei Brüder, ein Fußball-Podcast von Malte und Timo Asmussen.